Einen wunderschönen guten Abend. Wir haben den 16. September. Es ist Montagabend. Es ist eine Minute vor 18 Uhr und wir begrüßen Sie zur Tagesschau. Das Wetter ist heute sonnig und etwas wolkig, aber mehr sonnig und wir genießen das Tag und den Tag. Und um meinen kongenialen Podcast-Partner zu zitieren, heute ist ein guter Tag, Willi, ist ein guter Tag.
Ja, nicht für alle.
Um direkt mal wieder nach unten zu ziehen.
Heute ist nicht ein guter Tag für alle, für, wie hieß der gute Mann? Thierry Breton, es wurde heute gefeuert.
Ah, ich hab das auf irgendeinem Plakat hier in Köln gesehen. Das ist es Frankreich oder England, irgendein Minister? Wahrscheinlich Frankreichs Außen-, Innen-, irgendwas Minister?
Nee, das ist der Euro, einer von den, ich glaube, das ist der Kommissar der Europäischen Union, der zuständig ist für Wirtschaft und digital und sowas, glaube ich, irgendwie so. Oh,
dann war ich völlig falsch informiert.
Aber es ist Franzose und nominiert durch Macron, aber hat ihm jetzt auch nicht mehr geholfen. Ja. Für ihn ist heute kein guter Tag, aber für alle anderen wahrscheinlich schon.
Bist du da mehr drin oder hast du auch nur die Schlagzeile gelesen? Also gibt's
nee, was ist genau der Grund? Der hat mich in letzter Zeit super viel genervt, weil der immer so, also auf Twitter hat der immer so Sachen gepostet, die waren so ultra cringe einfach.
Okay.
Also so, das sind so Leute die ganze Zeit bedroht, so, also so. Kein Scheiß. Also,
meinst du, Motto, mach das jetzt so, sonst schalten wir euch ab in Europa oder was? So gefühlt?
Genau. Aber so auf so eine unangenehme Art und Weise, so mach dich auf was gefasst. Also so in so einem Tonfall, wo du denkst, so, yo.
So von Elon Musk und so ist das ein bisschen gewöhnt, so von so Unternehmern quasi, so Privatpersonen irgendwie, ne? Aber von Politikern ist man das eher nicht gewohnt, meinst du so ein bisschen?
Ja, aber ich hatte auch nicht den Eindruck, das hat sich jetzt bestätigt, dass es so im Sinne aller war. Also ich hatte nicht das Gefühl, das war so, er spricht der Stimme des Parlaments, so wie auch immer, sondern eher so, ist so sein Ding und man toleriert ihn so ein bisschen. Und ich glaube, als letztes hat er irgendwie was gebracht von wegen, wenn dieses Interview stattfindet zwischen Trump und Elon, was ja auf X gepostet wurde, dann wird X irgendwie gebannt und dann muss mit Konsequenzen gerechnet werden. Und dann hat irgendwie einen Tag später von der Leyen irgendwie so geschrieben, so, ja, war jetzt vielleicht nicht so, also war nicht, also hat er irgendwie, war nicht peer-reviewed, dieser Post. Okay. Ein paar Wochen später hat er so gesagt, ja, ich kann hier nicht mehr weiterarbeiten.
Spannend.
Ja, auf jeden Fall immer so cringe, weil so dachte so, nicht so cool, der Dude. Abhängen.
Ja, es ist irgendwie immer, finde ich, witzig, wenn so mächtige, in Anführungszeichen, also durch Positionen, ne, also entweder Politiker so in so einer Position oder auch dann eben, keine Ahnung, wenn Trump oder Elon Musk so immer ihre Meltdowns so ein bisschen haben, dann bin ich immer so ein bisschen angecringed. Dann denke ich mir immer so, okay, aber bei den Privatpersonen finde ich das irgendwie immer noch so, denkt man, ja, gut, ist mir halt irgendwie völlig, also ist halt irgendwie so ein bisschen egal, mach halt, was du willst. Aber wenn das irgendwelche Politiker sind, denkt man so, eaten sie wirklich Cats and Dogs? Ich glaube nicht.
Ich finde es halt immer wieder faszinierend, wie soll ich sagen, wie wenig so, wie sagt man denn, so Selbstbeherrschung so Menschen haben. Und ich finde es halt, es ist immer ein Unterschied, ob du jetzt dich selbst repräsentierst, deine Firma repräsentierst oder ob du Repräsentant bist einer Völkergruppe oder Völkergemeinschaft oder so in irgendeiner Form, die sagt, hey, du musst uns jetzt repräsentieren. Und du trittst halt als solcher halt auch auf. Und dann denke ich mir so, come on, hab doch diese Schulung gemacht damals. Wisst ihr noch?
Ja, und dann ist immer noch die Frage, was ist quasi dann auch so Masche oder Image oder so ein bisschen Trollen sozusagen, ne? Also, keine Ahnung, wo wir gerade so ein bisschen dabei sind, wenn irgendwie dann Trump nach dem Post von Taylor Swift so sagt, I hate Taylor Swift und so, man denkt so, ja, okay. Thank you for letting us know, former President Trump. Ja. So.
Ja. Ich meine, ich mag Taylor Swift jetzt auch nicht, aber also tweete ich das nicht.
Das ist so witzig. Also wenn man das ist immer das, wo man denkt, hast du nicht irgendwelche Schulungen? Oder ist dann eben das, okay, das ist eben dann eben Strategie sozusagen, ne? Und es ist ja immer die Frage, was ist dann im Zweifel irgendwie, ne?
Ja, aber ich finde, alles hat so seine Grenzen. Auch wenn es funktioniert, würde ich manche Dinge einfach nicht tun.
Hundertprozentig.
Man hat ja auch sowas wie so Stolz, Würde, ja. Den Weiß Willen, sich in den Spiegel schauen zu können und zu denken, ich bin ein Mensch, kein Monster.
Ja. Hat nicht irgendwie, ich weiß nicht, ob das heute Nacht war oder gestern Nacht, hat nicht irgendwie, also nicht heute Nacht, was muss es gewesen sein, es wurde, war doch wieder, also es ist, glaube ich, immer noch nicht ganz geklärt, das Attentat auf Trump, das zweite jetzt irgendwie heute, ich glaube, es ist ja immer noch nicht so ganz hundertprozentig geklärt, was es jetzt war, irgendwie der Typ wurde vorher, also ist irgendwie nichts passiert und irgendwie ist es ein bisschen strange, also ich glaube, es ist noch zu frisch, um jetzt da irgendwas Sinnvolles zu auszusagen, aber hat nicht irgendwie Musk danach gepostet, komisch, dass es keine Attentate auf Harris und Biden sozusagen gibt und es hat er auch irgendwie gelöscht und keine Ahnung, was irgendwie so, wo man auch dachte, ja, da war wahrscheinlich so wrong timing, so, also wenn du den Gag als Privatperson irgendwie so ein bisschen machen willst, dafür bist du, glaube ich, in letzter Zeit zu politisch aufgetreten, um das noch als Privatperson zu posten, sozusagen. Wenn du halt sagst, ich will einfach nur ein bisschen trollen, ein bisschen Gags machen, ist das dann der falsche Account danach so ein bisschen irgendwie. Scheinbar. Yep. Also wenn selbst er den Tweet löscht, dann heißt das ja schon was. Ich glaube, das...
Ja, da denke ich halt, das funktioniert halt. Also dieses Tweet löschen ist fast noch schlimmer als einfach es lassen. Voll. Also ich finde, das hat nie irgendwie... Also...
Ja. Außer du machst halt eine super gute Erklärung danach, dass du sagst, okay, keine Ahnung, wenn du jetzt so alte Tweets löscht und sagst so, ja, ich habe jetzt irgendwie mit Leuten gesprochen, habe verstanden, warum das irgendwie nicht so clever war oder wie auch immer, und du es so ein bisschen aufarbeitest quasi, kann das ja auch eigentlich ganz cool sein, dass du so zeigst, hey, ich kann mich ändern, ich kann lernen so. Aber meistens ist es ja eher so, sorry, not sorry, ich habe es jetzt gelöscht wegen Cancel Culture und Co. Lass mich in Ruhe.
Ja, aber es ist, das Problem ist halt nie gelöscht. Es ist eher so, ist halt immer noch da. Also die Leute haben es gescreenshottet und eigentlich kannst du es nicht mehr löschen.
Ja. Spannend, was da irgendwie alles so abgeht. Gerade, wo wir gerade bei den News sind, kann ich dir das, was ich gerade dir gezeigt habe, kann ich dir noch kurz erzählen. Gerade vor 8 Minuten kam so eine Sonderberichterstattung, so eine kurze von der ARD, weil irgendwie WDR und andere Öffentlich-Rechtliche, dem wurden so Leaks zugespielt quasi, von einer, also es wird erstmal so gesagt, so einer russischen Manipulationsleak sozusagen. Und das ist quasi den Daten von der Firma SDA, finde ich ganz spannend, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, das ist die Social Design Agency, finde ich schon ganz geilen Namen eigentlich so, Social Designing, dass du so sagst, okay, ich design jetzt so das soziale Miteinander irgendwie. Das sind wohl irgendwie 100 Mitarbeiter und die sind wohl, also wie gesagt, das ist jetzt alles auch, das ist relativ frisch, die sind wohl so ein bisschen der Nachfolger von diesen Trollfabriken von Prigozhin, glaube ich. So, also vor 3, 4, 5 Jahren war doch immer so dieses, ne, die Trollfabriken, so, das heißt, irgendwelche Leute haben Accounts und boten irgendwelche Sachen hoch und runter sozusagen. Das ist jetzt wohl so ein bisschen der neue heiße Scheiß, weil es einfach viel mehr mit KI funktioniert und quasi Bilder, also Memes, also irgendwie so Karikaturen erstellt werden und die in die richtigen Kanäle gepostet werden. Und die sind wohl letztes Jahr dadurch aufgefallen, dass sie so, also dieser Doppelgänger-Skandal hieß das, das war irgendwie, wurde so gesagt, als wäre das irgendwie so jedem klar. Aber ich hatte das noch nie gehört. Und es ging wohl darum, dass die Seiten nachgebaut haben von grundsätzlich eigentlich seriösen Medien sozusagen. Also dann war halt irgendwie der Spiegel und keine Ahnung was. Die Seite sah quasi exakt gleich aus.
Ja, ja, ja.
Nur halt mit Propaganda-Artikeln oder mit halt manipulativen Artikeln sozusagen, dass du halt in Social Media immer sagen kannst, hier meine Quelle, so der Spiegel schreibt und der Spiegel schreibt es aber gar nicht und dann wenn Leute draufklicken und dann so dann und einfach um Verwirrung zu stiften und so und in diesen Dokumenten kommt halt irgendwie wohl auch sehr gut raus, dass es einfach darum geht und das ist ja das, was wir auch so ein bisschen hier im Podcast öfter mal besprochen haben und was man ja auch beobachtet, einfach Angst vor Zukunft zu schüren, also einfach Leute unzufriedener zu machen, Angst vor Dingen zu machen sozusagen, indem dann, keine Ahnung, die eine, weiß ich nicht, sagen wir Messerattacke gepusht wird sozusagen, damit es einfach mehr Buzz bekommt, damit Leute unsicherer werden, damit Leute verzweifelter werden, damit Leute einfach chaotischer werden sozusagen. Und fand ich ganz interessant, dass es da jetzt so einen klaren Beleg, Leak irgendwie gibt, dass der eben auch zum Kreml quasi linkt, wo man denkt, ja, es ist jetzt nichts Neues so Infowars gab es seit keine Ahnung wann, aber ich finde es immer noch mal ganz schön sozusagen für mich jetzt so ein bisschen einen Beleg dafür zu haben, warum sich gerade alle so ein bisschen anschreien. Das ist natürlich nicht der einzige Grund, aber es ist ein Katalysator dafür einfach, dass man einfach nochmal hört, okay, ja, es ist nicht einfach nur, weil alles schlechter ist sozusagen, dass Leute einfach unzufriedener sind, sondern, naja, vielleicht ist es auch eben dieses Empfundene. Wir haben ja schon darüber gesprochen, ne, was, dass dann, keine Ahnung, irgendwie manche Dörfer, die noch nie Migranten gesehen haben, am meisten Angst vor Migranten haben sozusagen, weil sie halt nur da die Leute kennenlernen sozusagen, finde ich, erklärt das einfach ein bisschen was, wie es so dazu kommen kann, dass manche, dass die AfD so boomt, obwohl es den Leuten selbst vielleicht gar nicht so dreckig geht und so weiter. Und so. Das fand ich, ja, fand ich ganz interessant.
Das ist spannend, passt ganz gut zu meiner Feldrecherche der letzten 5, 6, 7 Tage, weil von letzten Montag bis Freitag in Kroatien und Das Coole ist halt, ich habe so, also waren es irgendwie 40 Leute ungefähr, glaube ich, so, die sich da getroffen haben, die zusammengekommen sind und die dann von Montag bis Freitag halt eigentlich fast, also 12, 14 Stunden pro Tag aufeinander hingen in verschiedenen Kontexten. Also von, hey, wir chillen zusammen am Pool, wir gehen zusammen raften, wir gehen zusammen wie Altstadt besuchen im Restaurant, essen wir zusammen bis hin zu sitzen in der Hotellobby und quatschen einfach. Also war ich irgendwie alles dabei und man hat da halt die ganze Zeit irgendwie miteinander irgendwie abgehangen und gequatscht. Und,
aber war es offiziell Vacation oder Workation? Also war auch Arbeit sozusagen oder war
es
schon eher
Es gab auch so Workshops zwischendurch, aber es war mehr Fokus auf, hängt einfach mal ab, lernt euch mal kennen als Menschen. So. Und das Coole ist halt, der Kreis der Menschen, der ist halt so relativ bunt, aber halt komplett aus Europa, aber bunt gefächert. Also, also wir haben halt Leute aus Irland, aus Großbritannien, ich gehe jetzt mal von West nach Ost, dann Spanien relativ viele, Griechenland ist vertreten, dann, was haben wir noch für Länder? Deutschland.
Willi, keine Erdkunde, cool.
Der Quotendeutsche. Ich wollte nur einfach mal so einen Überblick geben, weil ich sagte, ja, mit einem Menschen gesprochen und der kommt aus wie aus, ne? Dann haben wir Polen vertreten, wir haben Rumänien, Estland, Litauen, Lettland, was haben wir noch? Ja, und halt Kroatien durch den Taxifahrer, mit dem ich da gequatscht habe. Und es war halt, das war einfach mal interessant, aber ne, also man kennt das ja, so man hat auch, so Deutschland immer so diese Wellen von irgendwelchen Ereignissen, die so ein bisschen durchsprudeln, ne, Messerattacken, klar. Und dann hast du jetzt auch mal so ein bisschen die Wahrnehmung, oder ich konnte so ein bisschen die Wahrnehmung abtasten von, was geht bei euch so, wie nehmt ihr gerade Situation wahr und was auch interessant war, viele haben mich tatsächlich gefragt, was denkst du über Deutschland? So als Frage, das hatte ich bisher noch, also
einfach so allgemein, so, ohne was Spezielles zu meinen oder zu
ja, sagen, genau, da habe ich auch mal gefragt, was meinst du denn genau, ja, also was ich kann dir jetzt alles Mögliche sagen, meine, ja, was geht bei euch so ab, so war auch oft immer so eine Frage, ne? Also und dann habe ich gesagt, ja, was meinst du? Dann kamen so noch so ein paar Details oder halt so.
Leitungswasser kann man trinken, kann man immer gut sagen. Das ist immer ein gutes Merkmal,
finde ich. So ist es gut funktioniert. Ja, nee, und das war so ganz nett, mal einfach mal, ich weiß nicht, jemanden aus Krakau zu fragen, ey, was geht bei euch so? Wie ist das Leben dort so und was wie läuft so? Und das war so mal, wie soll ich sagen, es war nicht überraschend, aber es war an manchen Stellen dann doch irgendwie. Kennst du das, wenn Leute sowas aus Spaß sagen, aber so ein bisschen mit Ernst dabei und es klingt so wie so ein kleiner Leberhaken, so ein kleiner, so. Davon habe ich relativ viele kassiert.
Weil du einfach der Deutsche bist oder weil du warst?
Nee, weil irgendwann abends, wenn man so 3, 4 Capri-Sonne getrunken hat, dann reden die Leute ja auch mal so ein bisschen, wie soll ich sagen, kennst du dieses, wir unterhalten uns so auf so formaler, sachlicher Ebene und man hat so, man teilt es ein bisschen aus und so ein bisschen so aus Spaß halt, ne, so. Und dann sagen ja Leute auch oft so das, was sie vielleicht nicht sagen würden mittags um 12, ne, beim Kaffee. Ja. Und da habe ich schon gemerkt, so ja, es wird sich teilweise, also lustig gemacht so ein bisschen über die Deutschen. Und das fand ich ganz interessant, einfach mal so zu erleben, weil es halt doch irgendwie zeigt, was diese eine oder eine andere Person dann auch so denkt. Und mein Fazit war tatsächlich, dass ich den Eindruck hatte, dass viele Menschen einfach, also egal ob jetzt jemand aus Spanien oder aus Polen, aus Estland, irgendwie tatsächlich ganz, ganz große Sorge vor der Zukunft haben. Mhm. Und interessanterweise kam das dadurch. Ihres eigenen
Landes oder jetzt Deutschland, meinst du? Also sind wir jetzt gerade bei dem
einfach,
Deutschland-Ding? Oder einfach,
einfach das? Global. Okay. Mhm. Und ich wollte gleich gerne auch noch was zu Deutschland, aber
ja.
Es kam halt dadurch irgendwie raus, weil man merkt ja halt so, das ist jetzt so im Altersschnitt sind alle so in so einem Alter, wo plötzlich so Themen wie heiraten, Kinder und so irgendwie Thema sind.
Mhm.
Und entsprechend war das halt relativ häufig so Teil dieser Gesprächsrunden, so dass man hieß, ja, wie ist es bei dir eigentlich, ne? Wirst du vergeben, wie ist das und bla. Und ich sag, relativ viele haben dann auch so von sich aus gesagt, ja, Kinder ist für mich einfach gar kein Thema, das will ich nicht. Und dann
als ja, gut, das cool, IT-Nerds, oder?
Nee, das muss man ja auch dazu sagen, es ist halt Kunden wird gewischt. Ne? Also war es dann auch so, ja, okay, klar, ne? Jeder wie er will, so, aber warum so? Oder was ist so dein Beweggrund? Und oft kam halt so, ja, ich habe irgendwie, ich glaube, wir sind alle am Arsch, so. Als Antwort. Oder so, ich, so eher so, ich, oder einer sagte dann so, ja, ich habe zwar Kinder, aber ich würde nicht wieder Kinder kommen wollen, weil ich glaube, das kannst du den Kindern nicht antun, in diese Welt quasi reinzukommen. So jemand, der sogar Kinder hat, sagt, nee, ich würde es heute nicht, also jetzt würde ich es nicht machen, weil wir sind, also es werden Dinge passieren, so sinngemäß, die so schrecklich sind, das willst du deinen Kindern nicht antun, so.
Und das war also so das heißt, der Person geht es jetzt gerade quasi gut eigentlich, aber es ist alles die Antizipation in die Zukunft eigentlich nur sozusagen.
Genau,
die,
ne, und das sind so verschiedene so Themenfelder von natürlich Klimawandel bis hin zu Krieg, bis hin zu Wirtschaftskrisen und ja, alles, was man sich so jetzt gerade so aus den, egal, wenn man es in Tageszeitung aufschlägt, so eigentlich die ersten drei Seiten so quasi zusammengefasst. Und das scheint so ein, wie soll ich sagen, so einen mentalen Stress auf die Leute auszuüben, dass sie sagen, boah, nee, das kannst du ja nicht machen, das kannst du ja keine Kinder machen jetzt. Ja.
Mhm. Und man muss wahrscheinlich dazu sagen, das sind grundsätzlich Leute, denen es wahrscheinlich, also keine Ahnung, das kannst du ja auch korrigieren, okay geht. Die haben einen Job, die verdienen okayes Geld. Das ist jetzt nicht so, als wären das irgendwie die Ärmsten der Ärmen, die eh schon um ihr...
Nee, das sind alles kluge, gebildete Menschen. Mhm. Sonst würden die nicht da arbeiten. Und es nie, also ich glaube, in jedem der Länder, die ich aufgezählt habe, sind das Menschen, die überdurchschnittlich Gehalt haben.
Das meine ich, das dachte ich, ja.
Mhm. Ne? Also deren Lebensstandard ist überdurchschnittlich hoch und das weißt du auch. Du redest ja mit den Leuten, erzählen sie dir von ihren Hobbys und dann denkst du, ah, cool. Du hast also noch einen Drittwagen und machst damit so Track Racing und so. Cool, ich freue mich für dich, aber das heißt im Umkehrschluss.
Also, aber konnten wir es konkretisieren? Also wollen wir noch kurz bei dem Punkt bleiben? Also, oder wolltest du jetzt weitergehen? Weil ich würde noch interessieren, genau.
Ich fand es super spannend, zum Beispiel die Frage, die habe ich so ein bisschen Richtung Baltikum und Polen halt dann auch gestellt, so nach dem Motto, was glaubt ihr denn? Wie ist das denn? Wie ist so deine persönliche Sicht? So, glaubst du tatsächlich, dass Putin jetzt quasi weiter marschiert? So.
Mhm.
Dann habe ich, die Leute haben Antwort gegeben, die tatsächlich auch so eher so eine Grundangst in sich drin hat, so von wegen, ja, so mittlerweile eher nicht so, aber wahrscheinlich vielleicht schon.
Mhm,
und ne, so nach dem Motto, das Thema ist nicht, das ist nicht durch, so, das ist nur eine Frage der Zeit, das war halt irgendwie so ein bisschen der Tenor. Und andere wiederum, eher so spanischen Ecke war, da war es eher so, ja, also bei uns regnet es halt nicht lange, so ein bisschen das Thema, so ein bisschen weitergedacht.
Was jetzt heute jemand hier sagen würde über die Fluten, ne? Ist doch gerade auch wieder irgendwo crazy Flut hier in Deutschland. So, ne? Dass auch Leute sagen würden, hä, das hatten wir noch nie. Letztes Jahr irgendwie, vorletztes Jahr die A und jetzt das A-Teil, meine ich, und jetzt das, ne?
Ja, genau. Oder halt auch eine Kollegin aus Athen, die sagt halt so, also ich überlege halt auch, also sie überlegt halt wegzuziehen, weil es in den Sommermonaten so heiß ist, du erträgst das nicht mehr.
Ja.
Also es ist halt, ne, 40, 50 Grad in der Sonne, im Schatten, das ist halt. Und ich glaube, da hat jeder so seine eigene so Perspektive auf eins der Themen, aber scheint halt so stark bei einigen, nicht bei allen, anders sagen, oh, ja, ne, ich fange jetzt gleich an, so gefühlt, wenn ich nach Hause komme, wird das erste Kind produziert. So. Also es gibt auch die, aber es gibt halt auch, ich würde sagen, die Hälfte ist eher so, nee, sieht ziemlich düster aus, wir sind alle am Arsch. Was wiederum so ein bisschen, total logisch auch ist und total nachvollziehbar. Und also klar,
für die wird es so sein empfunden. Die werden es jetzt nicht erfunden haben, sozusagen, ne? Ja,
ja, ich wollte sagen, wenn ich jetzt jeden Tag aufwachen würde, ich hätte halt große Angst in mir drin oder halt würde die Zukunft halt eher so düster sehen, dann würde ich es mir halt auch vielleicht überlegen, aber.
Mit das Licht anmachen.
Ja, aber das passt halt auch so zu den, weiß ich nicht, so, wie soll ich sagen, erklärt halt auch so, so Dinge wie Geburtenraten und so. Oder, ja, ne? Ja, du sagst, okay, absolut. Klar, warum sollte man, wenn man eben davon ausgeht? Und das war ganz spannend. Und der andere Teil,
ich kann dir nur kurz eine Sache, die noch passend dazu ist, reinwerfen, weil ich gestern auch mit einer Bekannten gesprochen habe von Chiara, die deren größte Sorge war quasi der Medikamentenmangel, weil quasi alle Patente und alles nach China verkauft wurde sozusagen und deswegen keine Medikamente mehr nach Deutschland kommen und so weiter. Das war das, weswegen sie gesagt hat, hier können wir bald nicht mehr leben, wenn wir kein Antibiotikum mehr haben. Was ist, wenn China einfach zumacht, so mit den Strafzöllen und so weiter, dann sagen die einfach, viel Spaß ohne uns und so. Das heißt, da merkt man wahrscheinlich so, jeder, weil die auch aus dem Medizinerkontext kam, so wahrscheinlich hat so irgendwie jeder so ein bisschen so seine Expertise. Das hast du ja auch den ganzen Podcast ganz häufig schon erzählt, wo ich noch nie von gehört habe, was dann irgendwelche Trade Wars auslösen, also ne, wo dann irgendwelche Inflationen, Zinserhöhungen sind, die ja die Otto Normalos sozusagen im Zweifel gar nicht so verstehen, wenn du dich in dieses Thema reinarbeitest. Du spürst es halt irgendwann, wenn du in die Apotheke gehst und kriegst das Medikament nicht oder es ist teuer oder du spürst, wenn alles teurer wird. Aber du kannst ja nicht bei jedem Thema das immer erklären. Und da könnte jetzt ja die These sein, vielleicht ist es ganz gut, dass die Menschen nicht in allen Themen so tief drin sind, weil dann geht man ja nur mit Depressionen durch die Gegend. Vor allem wahrscheinlich, das ist ja das Spannende ja immer, die Reise in die Zukunft, ob diese ganzen, also nicht, dass die Ängste nicht begründet wären. Ich glaube, die Leute haben ihre Gründe und dadurch sind es begründete Ängste auf jeden Fall. Nur ist dann die Frage, ob denn immer auch alles so eintritt, wovor die Leute jetzt Angst haben. Und die Vergangenheit zeigt, es tritt nicht immer alles ein. Es gab immer genug Sorgen, die die Menschen hatten und so weiter und so fort. Und das ist dann so ein bisschen wie das, was wir manchmal auch gesagt haben, so wie im Studium, dieser Optimismus, dieser unrealistische, den wir uns behalten haben, wo man immer so hofft, ah, hoffentlich ist unsere Glücksstrehe nicht bald vorbei. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses, was die bei der Menschheit eben manchmal auch haben, dass man sagt so, ja, es hat jetzt irgendwie immer einigermaßen funktioniert, es gab zwar immer auch mal schlimme Dinge so, aber es ist ja irgendwie immer weitergegangen, es ist ja immer in Ordnung. Aber was ist, wenn diesmal nicht? Aber diese Frage stelle ich mir irgendwie nicht und dadurch ist es für mich so doch echt schwer nachzuvollziehen, wie man den Blick haben kann, also dass man den mal hat, hundertprozentig.
Ja, ja.
Aber dass das so die Grundeinstellung ist, die man dann so quasi so mit sich zieht und darauf sein Leben dann ausrichtet, wie zum Beispiel solche Entscheidungen wie Kinder und keine Ahnung was, dann hast du ja oft den Gedanken mit, ach, das lohnt sich ja gar nicht mehr. Also, oder das kann ich dem, also das brauche ich ja gar nicht mehr machen. Und puh, das klingt nicht so geil.
Nee, und das, wie gesagt, das wäre das jetzt so ein, wie soll ich sagen, so ein, weiß nicht, Willi geht durch Rostorf-Bergheim und trifft eine Person und denkt sich so, okay, crazy. Aber dadurch, dass das, deswegen habt ihr das Intro auch so versucht, so ein bisschen lang zu ziehen, um einfach zu zeigen, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich kann das auf eine Region, auf eine Personengruppe oder auf einen so Stereotypen irgendwie reduzieren und sagen, ja, die da sind so ein bisschen weird. So, das ist so, ja, okay, warum seid ihr alle, also in der Hinsicht euch ähnlich? Und ja, für mich, mein Eindruck war, es ist weiter verbreitet als jetzt in unserer Mini-Bubble, wenn wir zwei reden.
Das glaube ich auch, ja. Ich denke auch so, dass wir, wenn wir jetzt quasi nicht uns in irgendwelche anderen Themen so rein fühlen, wie jetzt diese ganze amerikanische Wahlkampf und so ein Kram, ne, dann kann ich mich auch gut aufregen und denken, ach du je, was ist da irgendwie los? Und wir verlaufen uns hier manchmal in irgendwelchen nervigen Gedanken sozusagen. Aber das ist sowas von schnell vorbei, wenn der Podcast aus ist, gefühlt. Also das ist dann so, dass man eigentlich immer dann sich beibehält so, ja, aber es läuft ja eigentlich alles ganz gut.
Ja.
So, ne? Und
das Ding, was ich mir halt immer denke, was vielleicht auch, das habe ich auch in den Gesprächen so ein bisschen rausgehört, ist, viele, die ja auch sagen, ja, wir sind eh alle am Arsch, die haben auch nicht diesen naiven, nicht nur Optimismus, sondern die haben auch nicht dieses Gefühl so, okay, man kann es ja doch ändern, man hat ja doch irgendwie Einfluss darauf, auf wie die Zukunft halt ausgeht. Und es ist dann eher so dieses Gefühl von, ja gut, ich kann ja eh nichts dran ändern. Und wenn du das zulässt, was man sich ja nicht aussucht, ob man es zulässt, aber ich glaube, wenn man diesen Gedanken halt einfach dann auch mal walten lässt, dann fühlt es sich natürlich blöd an, weil du halt einfach das Gefühl hast, so, du bist der Spielball der Welt. So. Ja. Und egal was du tust, es wird schrecklich für dich ausgehen. Und was mich halt dann immer positiv stimmt oder was mich dann immer rumreißt, ist, egal welches Thema wir jetzt nehmen, ich kann für mich ein Zukunftsszenario ausmalen, auch wenn das halt eine Wahrscheinlichkeit hat von 0, irgendwas Prozent, sehe ich halt dieses Szenario, was halt wie so der Hoffnungsschimmer ist, der dann mir sagt, ja gut, aber es könnte doch funktionieren. Mhm. So, und dann denke ich mir halt, das gibt mir wieder auch so viel, wie soll ich sagen, nicht nur Hoffnung, aber auch so Motivation oder auch Entscheidungsmöglichkeit für verschiedenste Dinge. Ob es jetzt ist, okay, was ist meine Meinung zum Thema? Damit fängt es ja an, dass man dann überlegt, okay, warte mal ganz kurz, aber wenn es dieses eine Szenario gibt, wo wir doch alle irgendwie überleben, was müsste denn passieren, damit dieses Szenario wahrscheinlicher wird? Ne? Und das gibt mir wiederum so eine Art so einen Boost von allen Seiten, dass ich mir denke, ja gut, aber damit kann ich durchs Leben gehen. Jetzt weiß ich, wie ich mich zu verhalten habe in verschiedenen Lebenslagen, um eben halt dieses Szenario wahrscheinlicher zu machen. Auch wenn ich mein Beitrag nur minimalst ist, kann ich trotzdem darauf hinarbeiten und habe so eine Art so einen Kompass, der mich so ein bisschen leitet. Und ich habe das Gefühl, das fehlt den Leuten, weil sie eben gar kein Szenario für sich sehen, wo sie sagen, ja, das könnte ja auch funktionieren.
Total. Das finde ich total spannend, weil ich glaube, da unterscheiden wir uns so ein bisschen, aber in einer witzigen Art und Weise so, weil ich glaube, das warst du schon immer so ein bisschen mehr als ich. So, du hast immer schon ein bisschen mehr an die Zukunft gedacht, gefühlt. Also, ich hatte das hat damals angefangen mit dem dualen Studium und so, und ich hatte noch nicht so richtig Plan und so. Ich hatte das Gefühl, du warst immer so ein Ticken, ich weiß nicht, so, ob man das zielstrebiger nennt oder wie auch immer. Also, so ein bisschen hatte ich das Gefühl, so ein Ticken cleverer, wie auch immer, wenn es um solche Szenarien sozusagen geht. Und da merke ich ja, wenn du das jetzt gerade so erzählt hast, kann ich das total nachvollziehen und würde mir wahrscheinlich auch so gehen und klar. Aber ich merke, dass es bei mir halt ganz häufig dann schon stoppt und reicht, wenn ich denke, selbst wenn ich jetzt den Gedanken mitgehe und irgendwer mir gegenüber erzählt, ja, aber ist doch alles so scheiße, dann ist in meinem Kopf die ganze Zeit der Satz, ja, aber dann mach doch jetzt trotzdem das Beste draus und sei doch jetzt glücklich. Warum solltest du denn jetzt scheiße sein? Und also so dieses, selbst wenn ich irgendein Szenario plausibel finde, wenn mir jetzt irgendwer erklärt, so, du hast noch 5 Jahre, so, würde ich denken, aber ich, also, wenn ich, also, es klingt so hart, aber dann kann ich jetzt das Leben auch aufhören, sozusagen, wenn ich dann sage, deswegen ist es nicht mehr lebenswert, nicht mehr lohnenswert, deswegen ist jetzt alles scheiße, so. Und ich glaube, deswegen habe ich so einen kleinen kindlichen Trotz in mir dann manchmal, dass wenn Leute schon so anfangen, ich glaube, das habe ich mir, glaube ich, auch im Lehrerberuf dann so angeeignet, dass, weil du halt sehr häufig in so Jammer-Mecker-Runden irgendwie sitzt, dass man immer sagt, so, ja, nee, aber aus Prinzip bin ich einfach dagegen. Aus Prinzip denke ich mir einfach, nein. Ich kann dir zwar nicht erklären, was das bessere Szenario ist. Ich bin nicht schlau genug, um dir jetzt irgendwas auszumalen in diese Richtung sozusagen, weil ich nicht großer Kernfusionstechniker bin. Aber ich habe den Glauben daran, dass das irgendwer kann und irgendwer tun wird. Und das reicht mir schon, dass ich es jetzt cool finde und glücklich bin, wie es ist. Eben unter der Prämisse, dass es uns ja gerade einigermaßen gut geht, deswegen habe ich eben so gefragt, ne, wenn es natürlich jetzt, wenn ich jetzt Wohnung suchen würde, es mir dreckig gehen würde und keine Ahnung was, würde ich es anders sehen. Aber dadurch, dass wir beide im Job stehen, beide irgendwie im Leben stehen und so, kann ich mich daran immer über Wasser halten, wenn es mal so sein sollte quasi.
Ja. Ja, das Ding ist, ich habe glaube ich so ein paar Erfahrungen gemacht im Arbeitskontext, die mir einfach gezeigt haben, ja gut, du stehst halt manchmal einfach mit dem Rücken an der Wand und manchmal sieht es halt super aussichtslos aus und denkst dir so, okay, es ist alles verloren und aufgeben ist halt dann, klar, du kannst einfach sagen, okay, dann war's das jetzt, ne? Aber es hat sich nie gut angefühlt, es war nie so, weil ich hatte immer das Gefühl, so, okay, das sind ja auch andere Leute, die jetzt da mitarbeiten und wenn ich jetzt sage, ich gebe auf, dann nehme ich denen die Entscheidung auch mit und das hat mir einfach so gezeigt, okay, wenn es so ein Szenario gibt, dann in allem eigentlich ist immer die beste Lösung ist einfach mit dem, also volle Gas, volle Kanne voraus. So. Und je aussichtsloser es scheint, desto mehr irgendwie, glaube ich, hilft dir quasi so ein bisschen die Flucht nach vorne. So. Und so denke ich halt auch über alle möglichen kritischen Themen. Also wenn jetzt, weiß ich nicht, jemand sagt, ja, okay, aber die fluten jetzt gerade in Österreich und Tschechien und wo auch immer. Ich so, ja, super kacke. Aber ich glaube, die Lösung ist, wir müssen jetzt irgendwas entwickeln auf die Stelle, dass wir einfach sagen können, wir, weiß ich, leiten das Wasser um oder lassen die Wolken über den Alpen irgendwie regnen. Irgendwas. Aber ich glaube, so jetzt einfach zu sagen, okay, wir sind jetzt einfach dem Ganzen ausgeliefert und das wird jetzt jedes Jahr so sein, wir sind jetzt alle am Arsch, ist so, ja, natürlich geht es einem dann schrecklich und nicht toll, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man ist jetzt dieser, also man ist so den Göttern ausgeliefert, so wie damals wahrscheinlich, wo man gesagt hat, oh ja, der Regengott macht jetzt Regen, wir sind am Arsch. Ja, aber jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir sagen können, vielleicht können wir auch einen riesen fucking riesen Staudamm bauen oder so eine Kuppel oder Dome-mäßig um eine Stadt, was auch immer. Aber ich glaube, so das ist so immer das, was mich immer rettet, ist diese Fantasie von wegen, ja gut, aber wir können ja nicht schon krasse Sachen machen als Menschheit. Und jetzt ist so der Zeitpunkt, um halt einfach schneller diese krassen Sachen irgendwie zu entwickeln, gerade weil es einfach unvorhersehbarer wird und weil es halt vielleicht auch ja, extremer wird in verschiedener Hinsicht. Ne? Und das ist so ein bisschen immer mein Hoffnungsschimmer damit verbunden, zu sagen, ja, aber wir können doch irgendwas erfinden, wir können doch irgendwas Cooles kreieren, so, warum nicht? Hat man früher auch geschafft, so.
Ja, ich glaube, wichtig ist dann immer, so für mich dann immer auch nochmal, dass das natürlich für uns von außen sozusagen einfach, ich finde, aber wir sind ja oft außen, oder die Menschen sind ja oft zum Glück bei diesen ganzen Krisen, die wir sehen und so weiter, außen, so. Das, den Menschen, denen die Krise passiert, das sind natürlich auch ein prozentualer Anteil sozusagen, und ich finde, die dürfen auch mal aussichtslos sein, sozusagen. Ne? Also wenn ich jetzt, wenn mein Haus weggespült wird und dann sagt mir jetzt hier irgendwie, sag ich, Max, dir so, ja, aber denk doch mal positiv. Wir können doch die Wolken über den Alpen regen lassen. Das hilft dir natürlich gerade nicht. Nee. Aber darum geht es ja gerade gar nicht. Es geht ja eher um diese Leute, die abends in der Runde da in Kroatien sitzen und gar nichts mit diesen Krisen gerade zu tun haben, aber sich trotzdem davon sozusagen das Leben verregnen lassen. Also, ne?
Genau, das ist der Punkt. Es geht ja auch nicht darum zu sagen, man hat so ein bisschen Wunschgedanken und die äußert man einfach so den unpassendsten Situationen. Egal ob jetzt, egal was für eine Krise du jetzt nimmst, es geht nicht darum, jetzt den Leuten irgendwie zu sagen, ja, hab dich nicht so halb so wild. Sondern es geht einfach darum zu sagen, ja, okay, was ist so, wie du gesagt hast, was ist so, wenn du abends dann da sitzt bei einem Wein in Kroatien, denkst du, was ist so dein Perspektive auf die Zukunft? So, sind wir am Arsch oder nicht? Dann ist für mich immer die Antwort, nee.
Sie darf schon irgendwas basteln.
Am Arsch sein. Nee, sie darf das ja, nicht sein. Eben, ne? Also es gibt ja diesen geilen Spruch, so ich bin lieber irgendwie überoptimistisch und liege falsch, als wenn ich irgendwie super pessimistisch bin und richtig liege. So. Dann ist der Weg wenigstens schöner. Aber,
absolut.
Und das ist halt das, was ich einfach nicht einsehen will. Ist dieses, ich plane jetzt mein Leben hin auf ein Worst-Case-Szenario, was alles zerstört. Das ist so. Und ich habe ja keine Lust auf Bunker bauen und Vorräte kaufen. So,
ich schon ein bisschen Bock drauf.
Ja, aber du hast aus anderen Motivationsgründen Bock, ja. Nicht weil du Angst hast, sondern weil du einfach Bock hast, einen Bunker zu bauen.
Exakt. Aber ich finde, das, was du jetzt gerade schön beschreibst, ist ja das, was, also wahrscheinlich auch in deinem Kontext, aber gerade auch so im Lehrerkontext kann ich es immer sagen, dass ja das, was einem auch so ein bisschen gefeedbackt wird, dass dann die Kolleginnen und so, dass die dann einfach mal froh sind, sich auszukotzen und danach dann im Zweifel sagen, oh, es ist aber so angenehm, mit dir zu sprechen, weil du so positiv bist. Und denkst so, ja, aber das kannst du ja auch sein. Es geht ja jetzt hier gerade um so Sachen wie, keine Ahnung, ich muss heute Nachmittag nach Hause und die Kinder abholen oder muss noch das und das machen. Das ist natürlich nervig. Ja. Und ich bin der Letzte, der dann sagen könnte, oh, stell dich nicht so an. Darum geht's ja überhaupt gar nicht. Aber zum Beispiel mit dem Wasserschaden, den wir hier hatten. Das war ja so unsere kleine Mini-Krise. Das ist natürlich kein weltbewegendes Ereignis sozusagen. Aber wie viele Leute da zu mir kamen, die selber trauriger und genervter darüber waren, dass wir einen Wasserschaden hatten als wir. Und es war hä? Also klar hatte ich auch mal Momente, wo ich richtig abgefuckt war, hundertprozentig. Aber dass dann jede Begegnung quasi war, oh, es tut mir ja so leid, wie geht's euch denn jetzt? Und so war so, ja, uns geht's super, ist doch alles in Ordnung. Ich muss gleich drei nervige Mails schreiben, dann kotze ich. Aber das sind 10 Minuten meines Tages und die anderen Stunden sind ja geil, weil ich in einem Beruf arbeite, der mir Bock macht, weil ich mir Hobbys gesucht habe, die mir Bock machen, weil ich dich abends sehe im Zweifel, hier im Podcast, keine Ahnung was. Das sind halt einfach Dinge, die das dann einfach überwiegen. Und das, finde ich, hilft mir immer total. Und ich glaube, dass dann oft eine Sorge, eine Gefahr halt ist, dass den Leuten diese Ankerpunkte fehlen. Aber ich glaube nicht mal fehlen, sondern sie einfach nicht sehen. Ich glaube, dass das dann so eine Art Wertschätzung ist von wegen, ich sehe das ganze Dunkle, aber mir fehlt irgendwie diese Anerkennung für die Sachen, die ich eigentlich habe und die mich glücklich machen. Oder ich muss was ändern und muss mir halt ein Hobby oder einen Job suchen, der mich glücklich macht.
Ja, ich glaube, ich habe so eine, auf Deutschland bezogen habe ich so eine Theorie, die damit einhergeht. Ich habe letztens so von so einem Theorem gehört, es besagt, also Theorem ist ja was man nicht belegen kann, niemals, ever. Also nach dem Motto, es gibt so eine Art Schwellwert, der liegt bei ungefähr, weiß nicht, 40-50%. Dadurch definiert, dass die Frage gestellt wird von der Gesamtbevölkerung, die erwerbstätig ist. Oder nicht mal erwerbstätig, also von der Gesamtbevölkerung, Kinder ausgenommen, Rentner nicht, Kinder ausgenommen. Wie viele Menschen in der Gesamtbevölkerung sind direkt oder indirekt vom Staat quasi abhängig. Also das sind, da zählst du mit rein alle, also in unserem Fall Bürgergeldempfängerinnen, alle Arbeitslosengeldempfängerinnen, alle andere Sozialleistungen, Krankengeld und so weiter, die, dann Beamte. Alle Menschen, die Beamte sind oder im öffentlichen Dienst tätig sind, und alle diejenigen, die hauptsächlich für den Staat als Selbstständige oder als Unternehmen arbeiten. Beispiel, wenn jemand zum Beispiel, ich mache jetzt Software für die Stadt Troisdorf, und die Stadt Troisdorf ist mein einziger Kunde, ich mache Software für die, dann bin ich, da zähle ich auch dazu, weil wenn es der Stadt Troisdorf schlecht geht und ich nicht mehr meine Software kaufe, dann habe ich ein Problem. Das heißt, ich bin auch von denen abhängig. Ich will, dass die Stadt das Budget für Software erhöht. Das wäre gut für mich, weil ich verkaufe die Software. Ja. Und wenn diese Gruppe an Menschen quasi mehr, oder Rentner zählen natürlich auch dazu, jetzt in Deutschland weitestgehend, weil die meisten ihre Hauptrente durch die und wenn jetzt quasi dieser Prozentsatz an Menschen halt über diesen Schwellwert kommt, dann kommst du in so eine Art, so ein Strudel rein, politisch gesehen, dass der dann besagt, hey, jede Wahlperiode, jedes Wahlprogramm von den überwiegenden Parteien geht quasi, hat quasi das Haupttenor, wir müssen es denjenigen, die quasi auch vom Staat auch abhängig sind, irgendwie besser machen. Also wir müssen denen ja irgendwie auch helfen. So.
Aber das ist doch jetzt, ist das nur diese Gruppe sozusagen, weil man die so gut greifen und definieren kann? Weil das könntest du auch theoretisch mit allen Gruppen machen. Sobald die über 50% kommen, haben die halt das politische Sagen sozusagen. Dann wird Politik für die gemacht im Zweifel, oder?
Und ja, wahrscheinlich schon. Genau, ja, die vom Staat abhängig sind halt wirklich, da ist einfach so eine sehr direkte Beziehung einfach da.
Stimmt.
Dass du sagen kannst, weiß ich, es wird ein, oder es wird einfach ein Tagessatz für Gehälter oder für, also, oder es wird einfach der Regelsatz der Rente wird angehoben oder der Arbeitslosengeldsatz und so weiter. Also das ist halt so direktes, oder wenn der Staat sagt, ich nehme mehr Schulden, um mein Budget für Ausgaben für, weiß ich nicht, Brückenbau zu erhöhen, weil die marode sind, dann sagen alle Brückenbauunternehmer, ja, finde ich gut. Und dann kippt aber halt quasi, und dann was dann halt in diesem Theorem ist, passiert ist halt, nicht nur die Gesetze sind anders, sondern auch das Budget des Staates wird immer größer, weil das ja im Sinne, der Empfänger ist, also der Unternehmer, der für den Staat quasi Software anbietet, sagt sich ja, finde ich gut, sollen die doch Schulden machen, beispielsweise Staatsschulden. Und damit quasi ihre Ausgaben für IT-Infrastruktur erhöhen, da bin ich jemand, das fließt quasi in meine Hand. Das heißt, das ist so eine Art Incentive, das sagt, alle diejenigen, die am Ende das Geld empfangen, nämlich egal ob jetzt Arbeitslosengeld oder halt IT-Budget, haben kein Problem damit, dass der Staat quasi Apparatus, egal über Steuern finanziert oder über Schulden finanziert, immer größer wird. Und das ist wie so eine Art,
weil die eine Sache ich noch im Kopf habe und vielleicht macht die keinen Sinn, aber zum Beispiel Kindergeld wäre doch auch über den Staat so, Und dann hätte man doch auch so eine Gruppe gerade, oder? Dass man sagt, irgendwie 50% der Deutschen sind wahrscheinlich Eltern, so. Ja. Und könnte man dann nicht sagen, dann wäre es immer ein Incentive zu sagen, Kindergeld so hoch wie geht, weil das ist die, da kriege ich immer eine Mehrheit für.
Ja, kriegst auch in der Regel.
Oder? Ne? Also es ist doch, ist doch das Beispiel quasi so ein bisschen.
Ja, okay. Ja, das ist genau eins der Beispiele. Und das Problem ist halt nicht, wenn es halt mal ein Beispiel gibt dafür, sondern wenn du halt einfach, wie gesagt, wenn es einfach so eine Größe annimmt, dass halt die Leute sagen, ja gut, ich habe, also jeder Mensch hat ja so sein Zeitstrahl für sich selber, der unterschiedlich lang ist. Je älter du bist, desto kürzer wird der Zeitstrahl. Aber im Grunde genommen sagst du dir, ja gut, wenn ich die nächsten 20, 30, 40, 50, 70 Jahre, wenn es mir gut geht, ist fein. So,
nach die Finanzfluss-Videos gesagt, dann ist Feier, genau.
So, nach mir die Sinnflut. Und dann hast du halt so in so einem Konstrukt halt so eine Situation, wo halt dann einfach die Leute sagen, naja gut, Staatsschulden, fuck it, oder Steuern, ja lass die mal erhöhen, weil das, was an der Steuer erhöht wird, fließt ja an mich zurück. Das heißt, du kommst zu einer Situation, also es ist ein bisschen Robin Hood-Style, ne? Lass doch die Steuern erhöhen, insbesondere die Reichsteuern oder halt die Steuer für wohlhabendere Menschen oder Vermögenssteuer oder Erbschaftssteuer, weil in dem Hinterkontext, gut, ich als Beamter oder ich als, weiß ich nicht, Sozialempfänger kriege das ja wieder in irgendeiner Form. Also ich glaube, oft ist das gar nicht so bewusst den Leuten, aber ich glaube, was halt fehlt, ist diese Empörung darüber. Dass eben, die Staatsschulden wäre ja so groß gemacht, wer soll die denn bezahlen? Das ist ja, unsere Kindeskinder werden darunter leiden, aber ist ja egal, weil der Zeitstrahl gar nicht so lang ist. Und jedenfalls besagt diese Theorie, dass halt ab einem bestimmten Schwellwert kippt das in so einen Strudel und dann hast du halt ein Thema, weil du halt sehr schwer wieder rauskommst aus dieser Kombination aus Neuverschuldung oder Steuererhöhung und so weiter und so fort. Und das fand ich halt spannend. Und für mich ist damit einhergeht, also gar nicht der Aspekt von wegen, oh Gott, in was für eine Schuldenkrise verrennt sich denn so ein Staat, sondern eher aus der Perspektive dieses, oh Gott, wir sind ja alle am Arsch. Wenn du dieses Theorem darauf anwendest, dir die Frage stellst, wie viele Menschen sind denn quasi der Hand des Staates quasi ausgeliefert? Also wenn jetzt der Staat sagen würde, wir kippen jetzt, wir beenden alle Beamtenverhältnisse, neues Gesetz, alle Beamten sind arbeitslos. Das heißt, da kannst du ja nichts gegen machen, in dem Sinne. Oder halt, wenn du sagst, okay, wir kürzen jetzt die Renten. Mhm. So. Und im Umkehrschluss, wenn du halt sagst, du bist davon abhängig, dann kannst du ja auch nur dann so richtig, das heißt, kann nur dann ja so richtig so etwas Tolles und Wunderbares und uns alle Rettendes passieren, wenn du auch dann die Perspektive umdrehst und sagst, naja, aber wer kann uns denn helfen? Naja, der Staat. Und in meinem Kopf habe ich mir dieses Konstrukt gesponnen, von wegen, ja gut, wenn du dieses Theorien dann auf die Frage anwendest, so, okay, fühlst du dich selber denn in der Lage, dein Schicksal selbst zu bestimmen? Und ich glaube, diejenigen, die sagen, ja gut, ich bin erstmal unabhängig von irgendwem, die sagen wahrscheinlich tendenziell eher, ja, kann ich. Und diejenigen, die halt in Abhängigkeit zu egal wem leben, ob das jetzt der Staat ist oder ein bestimmtes Unternehmen, wo du weißt, ich habe nur diesen einen Job, wenn ich den verliere, dann war es das. Ich glaube, viele, die bei der Telekom oder bei der Post arbeiten, die kennen dieses Gefühl doch gut, diese ehemaligen Beamten, die mittlerweile irgendwo im Keller sitzen und Papier sortieren. Die wissen halt auch so, okay, wenn ich bei der Telekom gefeuert werde, dann gibt es keinen nächsten Job für mich, weil ich einfach nichts kann, so sinngemäß. Und ich glaube, dass das oft einen mit dahergehen kann, dass man einfach sich eine schöne Zukunft ausmalen kann, geschweige denn sich dann auch selber sagt, hey, ich kann diese Zukunft auch mitgestalten. Mhm. Sondern man sitzt eher zurück und wird wütend und verbittert und denkt so, aber warum machen die denn nichts? Also die im Sinne von Politiker. Und irgendwie hat das in meinem Kopf so viel Sinn ergeben, aber es ist natürlich super spekulativ und verallgemeinert, aber es war ein schönes Sinnbild, ja.
Ich muss sagen, ich habe das Theorem, glaube ich, für mich so ein bisschen verstanden. Ich habe noch nicht den ganzen Übertrag verstanden, was das jetzt, weil ich würde dir bei beiden Sachen sozusagen, verstehe ich und sage, ne, ja klar, wenn Menschen keine Jobaussichten haben und so weiter, dann haben sie das Gefühl, unzufrieden zu sein und ne, werden eher nervig. Und ich verstehe dieses, je mehr Abhängigkeiten du quasi schaffst mit Menschen, die eigentlich sozusagen, also, naja, die dir wieder einzahlen, so diese Spirale sozusagen, die du gerade beschrieben hast. Ja. Die beiden verstehe ich, aber was hat das eine mit dem anderen zu tun? Wie hast du die übereinander gelegt, dass du von dem einen aufs andere gekommen bist?
Ja, wenn ich mir die Frage stelle, okay, ich habe mir die Frage gestellt, welche Menschen neigen eher dazu, sich vielleicht irgendwie zu sagen, hey, ich sehe eine positive Zukunft, weil ich sehe einen Weg, den ich auch mitgestalten kann, wo ich vielleicht beeinflussen kann, wo ich sage, da gibt es vielleicht dieses Szenario, wo wir uns alle gegenseitig retten.
Also es geht eher um die Menschen, diese Abhängigkeitsmenschen in dem Theorem. Es geht nicht um dieses mehr als 50% Theorem. Das ist quasi was anderes und davon kommen wir aber auf diese Menschen und die Menschen sind.
Ich hab's blöd erklärt. Nochmal kurz zurück. Ich glaube, wenn du jetzt sagst, wenn deine These ist, ich glaube, dass die Mehrheit der Menschen in Deutschland eher ein negatives Zukunftsbild hat und nicht glaubt, dass es irgendwie cool ausgehen kann, dann wäre jetzt meine Stützthese oder meine erklärende These, sage ja. Ich glaube auch, insbesondere dann, wenn man als Mensch quasi in einer direkten oder indirekten Abhängigkeit zum Staat steht, weil man dann tendenziell eher die Hoffnung auf eine, hey, es wird alles wieder gut, Szenarienlandschaft in die Hände des Staates gibt und sagt, hey, ich kann mir selber nicht helfen, so, ich bin ja nur Rentner, ich bin ja nur Arbeitslosengeldempfänger, ich bin ja quasi, ich darf ja nicht mal demonstrieren gehen, weil ich bin ja verbeamtet oder so. Das am wenigsten eher. Aber dass man dann sagt, ja, dann erwarte ich auch, dass jemand anders quasi mir den Arsch rettet. Und dann ist die Frage, wie groß ist denn dein Vertrauen in die Politik? Und wenn du das aktuelle Stimmungsbild nimmst und sagst, ja, das ist nicht so groß, dann wundert es mich nicht, warum viele Menschen, ich glaube, Deutschland ist es, glaube ich, irgendwie über 20%, die im direkten Verhältnis stehen und dann haben mehr im indirekten. Aber wundert es mich nicht, weshalb vielleicht auch die Zukunftsaussicht gar nicht so rosig ist für viele Menschen, weil du brauchst schon, glaube ich, sehr viel extra Energie links und rechts, wo auch immer die herkommt, um zu sagen, ja, ich sitze hier im Rathaus und stelle jeden Tag Ausweise aus, aber es wird voll geil, wir kriegen das mit dem Aspirin hin, auch wenn die Patente nicht da sind. Ich glaube, da brauchst du halt echt viel noch so links und rechts und so, weiß ich, Interessensfelder, um zu sagen, ja, egal welches Problem ich jetzt sehe, ob das jetzt Krieg ist, Medikamenten, Knappheit, das kriegen wir cool hin. Und das ist so mein
ich verstehe, was du meinst.
Stretch-Theorem.
Ich auch nur davon ausgehen, nicht, dass das jetzt deine Sache sozusagen wäre, nur ist mir gerade in den Kopf gekommen von dem, wenn du sagst, so, ne, dieser Gedanke mit, wenn du mehr als 51% der Leute quasi hast, dann kannst du ja sozusagen, dann musst du als Staat ja quasi Politik für die betreiben, in einer gewissen Form, weil du ja dich bestätigen willst oder ne, gewählt werden willst sozusagen. Ne? Wenn du mehr als die Hälfte der Leute hast, dann wirst du gewählt im Zweifel so. Und in dem Zuge fand ich die letzten zwei Wochen eben ganz spannend, weil ich weiß nicht, ob du das auch in den deutschen Medien so ein bisschen mitbekommen hast, weil du ja da nicht so mega viel drin bist, sondern eher so ein bisschen in den ausländischen Medien, wenn überhaupt vielleicht, oder vielleicht hast du jetzt auch mehr mitbekommen. Nur dann, wenn ich dich jetzt lang, also wenn du das alles kennst, ne, dann stopp mich. Aber wie dieser Shift jetzt quasi kam von, wir beide machen den Wahl-O-Mat damals zu den Wahlen und reden noch so dann da auch darüber so, ja, wie nervig, ne, diese Migrationspolitik, dass das jetzt die ganze Zeit Thema ist und irgendwie, dass das so im Fokus steht, na klar, muss man irgendwie Lösungen finden, muss irgendwie die Chancen nutzen, man braucht die Leute, weil wir selber keine guten Geburtenraten haben, bla bla bla, ne, irgendwie so ein bisschen halbwegs differenziert das Ganze betrachtet. Hinzu die letzten zwei Wochen von jeder einzelne Politiker gefühlt, kippt gerade quasi und überall sieht man nur noch, okay, Grenzen zu da, Grenzen zu da, egal ob Grüne, ob Cem Özdemir oder ob das Scholz ist oder Faeser oder ne und so weiter und so fort, obwohl Scholz ja letztens nochmal so ein bisschen was anderes auch gesagt hat, aber wie quasi jetzt, also um es mal provokant zu formulieren, wie jetzt die, also ich glaube, das ist, also das ist jetzt mein Gefühl, wie es die AfD quasi geschafft hat, den Diskurs, oder sagen wir die Menschen, die die AfD wählen vielleicht auch so, wie die es geschafft haben, den Diskurs so krass zu lenken, in meinen Augen, dass wir nur noch über Migration sprechen. Und Migration das Thema ist, das war ja nach der letzten Wahlanalyse auch so weiter und so fort. Und man denkt, ja, man kann das ja, also man muss das natürlich als wichtig betrachten und es ist total wichtig, damit umzugehen. Aber in meinen Augen ist es halt so eine Billo-Kack-Lösung, einfach zu sagen, ja, wir haben euch jetzt 3 Jahre gehört, wie ihr habt Angst vor Migration und Flüchtlingen und schon 2015 die Flüchtlingskrise und so weiter und so fort. Jetzt nach 10 Jahren haben wir eine Lösung. Wir machen jetzt die Grenzen dicht und nicht, wie können wir vielleicht bessere Migrationsströme leiten sozusagen, also in unser Land. Wie können wir sagen, okay, wie können wir mit den Menschen, die hier sind, so umgehen oder wie können wir denen ermöglichen, hier cool zu sein? Wie können wir aber auch damit umgehen, wenn jemand gar keinen Bock hat, hier zu sein sozusagen oder kein, also nicht, also sich halt scheiße verhält sozusagen. Wie können wir damit gut umgehen? Und dass jetzt quasi wir an dem Punkt sind, dass wir nicht clever genug sind oder dass wir nicht mehr Ideen haben, außer jetzt rumzuschreien und zu sagen, ja gut, dann machen wir jetzt halt die Grenzen dicht, weil alle die ganze Zeit nur so rumschreien und dann können wir wenigstens was gemacht haben. Wir zeigen euch hier das Signal, cool, machen das jetzt. Oder wir wollen das machen. Das fand ich ein bisschen enttäuschend irgendwie, weil man so denkt, das löst auch das Problem einfach nicht. Das ist einfach nur so, wir machen jetzt so ein Signal, hey, wir machen das. Und man erhofft sich, glaube ich, davon, dass die Leute sagen, ah, cool, endlich handelt die Politik. Aber ich glaube, die Gefahr, die dann noch mit drin steckt, erstens, du hast eine schlechte Lösung, in meinen Augen. Und zweitens kann die AfD sich jetzt wieder hinstellen und sagen, ja, die AfD wirkt. Wir haben das gesagt, weil wir jetzt hier diese Interessen vertreten, kriegen die nämlich Angst da oben. Und deswegen werden wir noch stärker. Und die Leute sagen, ja, hey, cool, die AfD, die bewirkt doch mal wirklich was. Und ich so, ja, aber die wirkt nur, dass alles langsamer wird und beschissener wird und kein mehr Fokus mehr auf die wichtigen, also in meinen Augen wichtigen Sachen sozusagen sich konzentriert werden kann, auf irgendwelche produktiven, in Zweifel komplizierten Lösungen. Und das hat mich ein bisschen abgefuckt. Von wegen, ne, die Mehrheit macht quasi die Politik und wir haben das Gefühl, die Mehrheit ist gerade so dieses Migrationsthema so wichtig.
Spannend fand ich, einer von den Seiten hier war so, ihr macht das ganz gut in Deutschland, macht mal bitte weiter so. Und ich so, was meinst du? Ja, und dann sagt die Person so, ja, naja, ihr nehmt einfach alle auf. Dann ist bei uns wenigstens safe. So. Wie gesagt, Eindruck aus jemandem, der nicht in Deutschland wohnt und einfach quasi, ich weiß nicht, also es ist halt schwierig, da die Meinung oder die Medien, die diese Person konsumiert, irgendwie einzuordnen, aber das auf jeden Fall kein, ich glaube, die Person hat auf jeden Fall kein Interesse, also an der politischen Bild in Deutschland, also es ist jetzt nicht so dieses, ich sag das als AfD-Wähler oder ich sag das als, ne, sondern eher als, so nach dem Motto, die Person hat mitbekommen, anscheinend, Estländer, dass es in Deutschland nicht so safe ist, was auch immer das bedeutet. Und was ich glaube, was, also mein Eindruck, so, oder meine Gesamteindrücke, die ich jetzt so in den letzten Monaten bekommen habe, ich glaube, die das irgendwie für mich, also die für mich erklären, warum es jetzt so, ich habe das auch Gefühl, es ist auf einmal so, okay, wir ignorieren das und auf einmal ist es jetzt quasi Hauptthema für jeden. Und ich glaube halt, dass es aus unterschiedlichen Motivations, also die Motivation herkommt, aber ich glaube auch, dass es jetzt einfach gerade so, ich würde sagen, Peak von verschiedenen Dingen ist, die gerade zusammenkommen, die das irgendwie ein bisschen beschreiben und die das, also die es für mich erklären. Und zum einen, was ich sehr stark mitbekommen habe, war jetzt einfach, dass es gab so eine, in der Berichterstattung so eine ganz, ganz krasse, eigentlich schon wie so eine Art Welle an Berichten. Ne? Ob das jetzt in Deutschland war oder in Großbritannien war, relativ stark auch Berichterstattung, was ich jetzt mitbekommen habe, aber auch in Österreich, das waren so diese drei, ich würde sagen, Brandherde, wo man sagt, okay, da war tatsächlich einfach auch, wie soll ich sagen, so viel, dass man es nicht ignorieren konnte. So,
und du meinst dann, an Gewalttaten sozusagen im Prinzip?
Ja, an Gewalttaten, aber auch an so wie so Art bürgerkriegsähnlichen Situationen zwischen verschiedenen Gruppen. Also ich glaube, es war in Großbritannien ganz stark, dass sich einfach da Leute auf den Straßen quasi umgebracht haben teilweise, weil die einen gesagt haben, so, ihr seid schuld. Die einen gesagt haben, nee, aber ihr seid schuld. Und dann haben sich, weiß ich nicht, Leute einfach quasi wie im Bürgerkrieg abgestochen gegenseitig, ne? Und das waren sonstige, also so, auf der einen Seite hieß es ja, das sind die Rechtsradikalen, dann war es, das sind dann die Ausländer und dann waren es auf einmal dann doch irgendwie noch andere Leute und irgendwie haben sich alle bekriegt auf einmal. Und was ich glaube schon, was dann schon passiert ist, dass halt einzelne Menschen dann so sagen, ja gut, wenn das jetzt hier in Solingen passiert ist, ich wohne in der Nähe, so, dann macht das was mit einem, ne? Von Arbeitskollegen weiß ich, die wollten aufs Taylor Swift-Konzert in Wien und das wird dann abgesagt, ne? Und ich glaube, das hinterlässt quasi bei so vielen Individuen so einen Eindruck der Nähe, dass es, glaube ich, einfach schon so einfach anders im Kopf wirkt. Unabhängig davon, glaube ich, ist einfach grundsätzlich jetzt, das Gesamtzufriedenheitslevel für viele Menschen einfach nicht so geil. Einfach vor dem Hintergrund, dass einfach dass die Lebensqualität sich nicht so geil entwickelt hat in den letzten Jahren. Ich gucke mir mal so die Wirtschaftszahlen an aus Deutschland und Deutschland ist halt einfach gerade wirtschaftlich gesehen nicht so geil. Und ich glaube, das bedeutet für viele Menschen halt einfach dieses, wie soll ich sagen, das Schicksal der Arbeitslosigkeit. So. Oh ja, dein Arbeitsplatz ist halt weg. So. Oder du hast deinen Arbeitsplatz noch, aber du kriegst keine Gehaltserhöhung oder sonst was. Und trotz steigender Preise, ich glaube, das wirkt einfach auf viele Menschen, was einfach so eine Grundunzufriedenheit auslöst. Unabhängig davon, wo es herkommt oder unabhängig davon, wer es verursacht hat und vor allem halt unabhängig von logischem Zusammenhang, sondern eher von, hey, ich fühle mich einfach schlecht und ich suche halt irgendeinen Buhmann.
Eben, und das finde ich halt so dämlich. Also das ist das bei allem, ne, Erklärung und in Schutz nehmen und Verständnis sozusagen, das ist das, wo ich dann aber immer so enttäuscht irgendwie von der Menschheit bin oder von der Gesellschaft sozusagen, dass dann, das sind ja auch dann im Zweifel irgendwelche Akademiker und gebildeten Menschen, die dann auf einmal sagen, so, jetzt aber, der Messerangriff war einer zu viel, jetzt werde ich doch zum, in Anführungszeichen, Rassisten und sage, ja, es sind ja immer
die
daherkommen sozusagen. Und man denkt so, ja, aber dann, die müssen doch clever genug sein zu wissen, die Lösung ist aber nicht, irgendwelche Grenzen zu schließen, weil Leute, die Scheiße bauen wollen, die können immer Scheiße bauen, sondern du musst halt gucken, wie kannst du das im Land sozusagen auffangen und wie kannst du damit umgehen. Das wäre so, also wir sind doch bei Gefängnissen auch nicht so. Und also bei anderen strafrechtlichen Sachen sozusagen. Aber da haben wir halt, so wie du sagst, diesen Sündenbock, wo man sagt, ja, die haben eh nicht so einen guten Ruf und da haben wir ein einfaches Opfer und dann können wir jetzt einfach sagen, ja,
wenn
du hier reinkommst, haben wir keine Probleme.
Ich glaube tatsächlich, dass beides wahr sein kann, und zwar gleichzeitig. Also ich glaube, auf der einen Seite kannst du hundertprozentig sagen, ja, es gibt auf der einen Seite dieses überhaupt keine Nuance in der Diskussion, einfach dieses pauschale, das, was AfD gerne macht, einfach sagen, ja, das ist immer die Ausländer und bla 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 und einfach dieses ganz, ganz plumpe einfach mal so alles über eine Gruppe von Menschen ziehen und sagen, diese ist schuld, so, und möglichst halt da den Konflikt aufbauen, um eben halt einfach zu sagen, wir können so Wählerstimmen sammeln. Ich glaube, das ist so das eine. Auf der einen Seite glaube ich schon, dass ich glaube, mehr Menschen allergisch drauf reagieren, wenn man quasi die gegenteilige Position einnimmt und sagt, ja, aber es ist doch alles lösbar, man kriegt das doch so in den Griff. Weil ich glaube, das ist das, was halt eben lange Zeit immer wieder gesagt wurde, ja, aber es liegt doch nur daran, dass, und wir müssen, wenn wir das jetzt mehr tun und wenn die Leute ein bisschen, wenn die Leute aufhören, so fremdenfeindlich zu sein, wird das alles irgendwie funktionieren. Und ich glaube einfach, dass jetzt quasi
ein Punkt gekommen, genau. Das ist ja nicht
eben, wo man einfach sagt, genau. Das funktioniert ja auch nicht so. Und ich glaube, ja,
aber weil es nicht gemacht wurde in meinen Augen. Das ist das Problem. Also das glaube ich, dass seitdem ich mit Menschen gesprochen habe, die halt in dieser Migrations-Auffangstation sozusagen gearbeitet haben, ja, also hier, ja, vom Leichtathletik und so, da gab's, die haben, das war so vor 8 Jahren fing das oder so an, die hatten immer Kritik daran, an der Politik sozusagen. Also es ist nicht so, dass man denken könnte, hey, das, also aus den Erfahrungen, die ich gemacht habe, aus dem, was ich gelesen habe sozusagen, ist es halt eher nicht dieses, wir haben aber gute Sachen probiert und es hat einfach nicht funktioniert, also ist das jetzt unsere letzte Lösung, die Grenzen so zu machen, sondern man hat eher das Gefühl, ja, ihr habt halt die letzten Jahre es einfach nicht ordentlich gemacht und jetzt sagen wir, machen die Grenzen zu. Also es ist nicht so dieses coole, logische, dass man sagen kann, okay, wir haben aber probiert und gemacht und so weiter, sondern es ist eher so, ja, wir haben es halt einfach verpennt und wir haben es nicht gemacht und jetzt haben wir nur noch den Hammer sozusagen. So fühlt es sich an für mich irgendwie.
Ja, ich glaube, ich habe da noch so einen dritten, vierten so Punkt, der auch noch irgendwie gerade zusammenkommt, der, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen das Spektrum an Möglichkeiten nochmal krass einschränkt und genau zu dieser Option führt. Zwar hast du aus meiner Sicht dann auch nochmal jetzt die Wahlen im Osten gehabt, die auch deutlich gezeigt haben, so, oh shit. Und dann ist halt, ich glaube, was das nächste Kalkül natürlich jetzt ist, ist halt die Frage, okay, was kann man tun, was kurzfristig mindestens mal eine Signalwirkung hat, gegebenenfalls und das bestenfalls auch bestimmte Kriminalität irgendwie einschränkt in irgendeiner Form, und was glaubwürdig ist und was dazu führt, dass man in, ich glaube, ungefähr 12 Monaten von heute an gerechnet, dann sagt, hey, wie können wir das, was eben in diesen zwei Regionen quasi an Wahlergebnissen produziert wurde, wie können wir das nachträglich verhindern? Und ich glaube, wenn du jetzt, egal was du jetzt quasi lass uns das richtig angehen, aus dem Pool rausziehst an Maßnahmen, ist halt sehr leicht quasi in die Unglaubwürdigkeit zu ziehen, unabhängig davon, ob es stimmt oder nicht. Und es hat nicht den sofort durchdringenden Effekt. Und ich glaube auch, und das ist auch so eine These, die ich habe, ich glaube auch, dass um quasi Migration in irgendeiner Form sinnhaftig zu steuern, dass man sagt, hey, man hat eben Möglichkeit zu sagen, wenn jemand eben straffällig wird, dann gibt es Konsequenzen und so weiter. Ich glaube, dass das quasi auch ein Geflecht an gesetzlichen Strukturen und so weiter ist oder halt auch operationellen Strukturen im Sinne von, ja, dann chartert man einen Flug und fliegt Leute wieder zurück in das Land, wo sie hergekommen sind. Ich glaube, das sind alles so Dinge, die nicht übermorgen sofort umgesetzt werden können. Und ich glaube, deswegen ist gerade ist meine Erklärung für dieses, okay, wir müssen jetzt einfach mal zumachen, um einfach mal zu verhindern. Und ich glaube, das ist das Einzige, was jetzt aus Wahrnehmungssicht und tatsächlich ja Umsetzungsgeschwindigkeit im Optionspool zu sein scheint.
Aber siehst du nicht da auch die Gefahr? Also ich finde, da gibt es an dieser Argumentation, die ja jetzt nicht deine ist sozusagen, das sind ja einfach nur, ne, also verschiedene Stränge sozusagen. Nee,
das ist mein Erklärungsansatz für das, was ich da probe. Ja.
Genau, aber das, also macht doch trotzdem irgendwie für mich jetzt wenig Sinn, weil auch wenn ich jetzt die Grenzen zumache, werde ich doch im nächsten Jahr sozusagen nicht mehr verhindern können, sozusagen, weil wenn ich jetzt mal diese Argumentation mitgehe, dann sage ich, gut, die Menschen sind jetzt eh quasi gerade hier und wenn ich jetzt die Grenzen zumache, dann wird das vielleicht eine Auswirkung haben auf, keine Ahnung, in den nächsten 10 Jahren kommen halt weniger Leute hierhin sozusagen und können Mist bauen. Aber die Menschen sind doch jetzt quasi gerade da und die können im Zweifel, in meinen Augen, kann ja, ne, von 84 Millionen Menschen hier, können ja immer irgendwelche Leute jetzt, keine Ahnung, irgendeine Aktion machen, die scheiße ist und dann kriegt die nachher den Stempel und hat das gar nichts gebracht. Und das zweite Argument, das ich eben schwierig finde, ist, dass ich glaube, dass das einfach die AfD nur viel stärker macht. Weil die jetzt quasi sagen, ja, und wir bestimmen nämlich gerade die komplette Politik. Ihr lieben Wähler, ne, uns wurde immer gesagt, ja, die AfD kann nichts, sie soll nichts, aber irgendwie machen doch jetzt alle das, was wir gesagt haben. Haben nicht vorher alle immer gesagt, ja, die AfD darf man nicht so beachten, die haben nur Scheißregeln und Scheißgesetze. Komisch, auf einmal machen doch alle die Grenzen zu. Und ganz ehrlich, ich würde es genauso spielen dann. Also ich finde das total sinnvolle Argumentation, das ist das Cleverste, was die AfD machen kann. Und das ist, finde ich, deswegen so dämlich, finde ich, von den etablierten Parteien zu sagen, so, dann lassen wir uns jetzt eben von denen vor uns hertreiben und gehen jetzt diesen Gedanken eben mit. Und ich glaube, man gewinnt dadurch nichts. Die Leute werden nicht auf einmal sagen, jetzt wähle ich auf einmal doch die SPD, sondern, also ich glaube nicht, dass du damit die Wähler zurückgewinnst, sozusagen, wenn du jetzt auf einmal die Grenzen zumachst, sondern dann denkst du ja wahrscheinlich, wenn du vorher AfD gewählt hast, sozusagen, dann denkst du wahrscheinlich, ah, cool, die wirkt ja. So, und dann bleibe ich doch bei der irgendwie. Also so, macht für mich irgendwie so mehr Sinn, aber das kann natürlich auch anders sein. Aber das,
Ich glaube, ich würde sagen, das Kalkül für gerade CDU, vielleicht auch SPD, FDP und Grüne, ist halt eher, naja, wenn wir nichts tun, dann haben wir verloren. Also wenn wir nicht irgendwie ein Signal senden, dann sind wir raus. Ich glaube, das ist relativ klar für die Parteien, dass sie sagen, wenn wir jetzt nicht irgendwie eine sehr drastische Maßnahme irgendwie aufzeigen, dann sind wir safe raus. Ob das hilft, quasi Wähler zurückzugewinnen, das ist, glaube ich, Fragezeichen. Weil das glaube ich auch nicht per se. Ich glaube, das ist so ein bisschen auf den letzten Metern was in Anführungszeichen wieder korrigieren, was irgendwie nicht geklappt hat. Ich glaube, das ist im Zweifel nicht das Hauptargument. Aber ich glaube halt, dass die Alternative, eben zu sagen, man macht halt eben nichts, dass das quasi diese Art, dann hast du safe verloren.
Das ja, ist, glaube ich, hier das Kalkül. Also die Alternative könnte ja auch sein, wir sagen jetzt, wir setzen trotzdem Priorisierung auf Migration sozusagen, aber wir präsentieren in den nächsten 3 Monaten, weil das ist ja kein neues Thema. Das ist ja ein Thema, das muss sich ja irgendwer schon mit beschäftigt haben. Und wir machen aber so ein bisschen transparenter, hey, das sind diese Ideen, die wir verfolgen und so weiter und so fort. Es stellt sich jemand hin und kommuniziert das irgendwie einigermaßen sinnvoll. Dann ist das ja nicht nichts. Dann sagen Leute vielleicht ja schon immer noch so, ja, das ist uns nicht drastisch genug und so weiter. Aber das ist ja auch okay, dass Parteien unterschiedliche Spektren an Maßnahmen sozusagen abdecken. Ich fänd's irgendwie traurig, wenn die etablierten Parteien denken, das ist jetzt der einzige Weg, wie wir quasi noch das schaffen können, indem wir jetzt diese radikalen Gedanken sozusagen mitgehen. Weil dann ist es als nächstes so, ja, irgendwie, der Euro ist nämlich scheiße, guck doch hier, ist nicht bezahlfähig, keine Ahnung, denken sich irgendwas aus und sagen die anderen Parteien auf einmal so, ja, dann sagen wir jetzt auf einmal auch, der Euro ist irgendwie kacke, lass mal doch die EU sein lassen und so. Also was ist die Konsequenz davon, wenn du jetzt sagst, ich gehe einfach auf diese Talking Points so ein? Deswegen wäre mein Gedanke
trotzdem. Ich glaube halt, das sind keine Talking Points. Ich glaube tatsächlich, dass Menschen Angst haben. Also und ich glaube deswegen sind das keine, also ich glaube, das ist kein einzelnes Parteithema, so von wegen, wir machen das, was die AfD will, sondern ich glaube eher, es ist so, okay, fuck, die Bevölkerung will das anscheinend. Und wir müssen irgendwas tun, damit die Bevölkerung, die uns dann wählt, irgendwie nicht die AfD wählt.
Ich glaube, die wollen nicht das Mittel zwingend. Ich glaube, die wollen eine Lösung haben für dieses Problem sozusagen. Aber ich glaube nicht, dass die zwingend alle dieses Mittel sozusagen fordern. Sodass die wollen, also ich würde auch sagen, die wollen das Thema Migration angegangen werden sozusagen. Aber nicht zwingend, sie müssen irgendwie die Grenzen zumachen.
Ich glaube halt, wie gesagt, dass meine These ist, glaube ich, dass wenn, egal welche Option du sonst, oder es gibt bestimmt andere Optionen, aber ich glaube, die anderen Optionen sind sehr einfach quasi klein zu reden im Sinne von, ja, aber die Effektivität von was auch immer du es vorschlägst, eine Gesetzesänderung oder irgendein anderes Verfahren, was etabliert wird, ist halt bei weitem nicht stark genug, um jetzt quasi zu sagen, die Angst wird jetzt quasi runtergebracht auf ein Level, was dir dann ermöglicht, eigentlich was Kluges auszuarbeiten. Dass die Grenzschließung auf Dauer keine Lösung ist, das hat mir, meinte dann ein Kollege zu mir aus Polen, sagte ja, ist halt ziemlich scheiße für uns, wenn ihr die Grenze zumacht, weil wir liefern relativ viele Möbel und Holz und Solaranlagen nach Deutschland und bei uns werden sich an den Grenzen halt riesen Staus bilden, was halt die ganze, also die Wirtschaft weiter lähmt in der Hinsicht, weil wir halt einfach dann erstmal durch die Grenzkontrollen müssen. Also ich glaube, das ist halt auch, also aus der Perspektive halt nicht geil. Ich glaube, da wird es auch genug, wie soll ich sagen, Lobby geben, die dann sagt, ja, Moment mal ganz kurz, also das kann maximal mal so eine temporäre Lösung sein, bis ihr das System quasi geupdatet habt auf ein Verfahren, was halt dann langfristig funktioniert. Also ich glaube, Dauergrenzschließung ist halt, also das kannst du halt nur temporär machen.
Aber dann ist es doch noch absurder, weil das fühlt sich ja, also dann würde das ja noch mehr sein, so, also dann ist es ja noch mehr nur Signalwirkung, weil wenn du jetzt sagst,
okay, es hat einen bestimmten Effekt. Kurzfristig, aber du kannst es, aber der Negativeffekt, ich glaube schon, ja.
Aber es ist, das würde ja bedeuten, dass jetzt gerade wie so ein untergehendes Schiff alle Menschen strömen hier nach Deutschland von allen Ecken. Diese Zeiten sind doch nicht vorbei, aber die sind doch deutlich zurückgegangen, die Zahlen. Und also ich habe das Gefühl, also wenn du der Argumentation mitgehst sozusagen, also nicht du jetzt, sondern die Menschen, dass sozusagen da eine höhere Chance ist, dass irgendwie solche schlimmen Attacken sozusagen passieren, wenn mehr von diesen Menschen hier sind. Dann sind doch prozentual so viele Menschen schon hier, dass wenn du sagst, wenn wir jetzt die Grenzen zumachen, hat das irgendeine Auswirkung, dann musst du die doch 20 Jahre zumachen, weil doch so viele Menschen schon hier sind. Deswegen fühlt sich das so an, als würde jetzt jemand dann so bei so einem sinkenden Schiff irgendwie in Korken reinstecken, aber ich glaube, wir sind nicht auf diesem sinkenden Schiff. Ich glaube, das ist was halt so gesagt wird, aber die Menschen, also wie gesagt, mein Take bleibt, die Menschen sind doch schon hier. So im Zweifel jetzt.
Viele, aber es kommen halt auch noch, also ich glaube, es kommen halt, was war das? Nettozuwanderung bei knapp 500.000 im Jahr.
Hm.
Wenn du sagst, 500.000 oder weiß nicht, wie viel das jetzt bringt, aber sagst, okay, davon halt irgendwie 80% eben nicht mehr.
Ja, dann kann diesen
20% trotzdem macht einen Unterschied drin sein.
Ja,
klar, klar. Es ist keine Garantie, es ist nur eine, du hoffst darauf, dass es halt weniger Vorfälle gibt.
Ja, aber die Menschen, die doch dann hier hinkommen, also wenn du sagst, es sind jetzt irgendwie, wir unterstellen dann irgendwie islamistische Terror-Motive, die finden doch ihren Weg hier hin. So, ich habe
das Gefühl, wenn
du dann sagst, die 80%, die du rausfilterst sozusagen, das sind dann im Zweifel die, die wirklich ein Anliegen haben und die einen Grund haben sozusagen. Und in den 20% werden dann die fiesen Bösen drin sein sozusagen, weil die ja wollen unbedingt und die sind nicht verzweifelt und die können im Zweifel, weil sie eben so irgendwas im Hintergrund haben. Deswegen finde ich, also die Menschen können ja auch ohne zu flüchten hier hinkommen und Terroranschläge verüben, wenn sie das wollen. So. Und deswegen weiß ich nicht, also gerade wenn wir aus dieser Perspektive von einem Jahr nehmen, wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen jetzt irgendwie ein Jahr so ein bisschen mehr Ruhe haben. Und wir unterstellen aber, ne, diese 500.000 Menschen. So, da sind die letzten Jahre ja hingekommen. Und wenn wir jetzt irgendwie Prozentrechnung betreiben oder keine Ahnung was, dann wird doch jetzt in diesem Jahr sich exakt nichts ändern, wenn die Grenzen zu sind, weil die Menschen, die hier sind, ja genauso den Mist bauen können. Und deswegen fehlt mir da so ein bisschen der Glaube daran, dass es in irgendeiner Form was ändert.
Aber was wäre denn ein Argument für die, um jetzt mal die Gegenseite einzunehmen, zu fragen, was wäre das Argument zu sagen, ja, wir lassen die Grenzen einfach genau so offen und ändern nichts?
Ja, genau, eben nicht, wir ändern nichts, sondern wir lassen die Grenzen genauso offen. Und wir versuchen uns aber, Modelle zu überlegen, wie wir hier sozusagen die Menschen eingliedern können oder eben auch wieder ausgliedern können und keine Ahnung was, also in diese Richtung. Was, wie gesagt, in meiner Vorstellung halt nicht jetzt erst anfangen kann, dass die Menschen jetzt darüber nachdenken. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass da nicht irgendwelche Ideen, Pläne, keine Ahnung was, da liegen seit Flüchtlingskrise 2015, müssen sich da Leute Gedanken gemacht haben. Wenn sie es wirklich so verpennt haben, ja gut. Wenn die so verzweifelt sind, dass sie sagen, wir haben hier gar nichts, wir müssen jetzt einfach die Grenzen zumachen, ja, dann gute Nacht. Aber im besten Fall haben die in meinen Augen vorher einfach die Prioritäten nicht gelegt und haben gesagt, wir wollen jetzt erstmal die Klimaretter irgendwie abdecken, damit wir die jungen Leute kriegen und jetzt haben wir dahin priorisiert und wir haben dahin Gelder geschoben. Jetzt schieben wir die Gelder in Migrationspolitik. Jetzt versuchen wir irgendwie Stationen aufzubauen oder ein Ministerium aufzubauen oder Arbeitsgruppen aufzubauen, die genau diese Pläne irgendwie durchsetzen können. Wir geben, keine Ahnung, die Polizei, wie sie jetzt gerade ist, mehr Mittel, weil sie sagen, wir brauchen die, um mehr Überwachung zu machen oder keine Ahnung was. Das sind ja auch Sachen, womit du im Zweifel, in meinen Augen, Wähler überzeugen kannst. Wenn jetzt, sag ich mal, die Polizei sagt oder der Verfassungsschutz, wir kommen nicht hinterher, wir haben zu wenig Mittel, ja, dann gib denen im Zweifel mehr Mittel und dann kannst du sagen, hey, wir haben ein Problem erkannt, wir wollen das irgendwie machen und so weiter und so fort. Und das würde mich persönlich als Wähler immer so viel mehr überzeugen, als wenn ich jetzt so eine Politik habe, wo ich das Gefühl habe, ja gut, jetzt seid ihr einfach blind und macht halt Scheiße und habt ihr keine guten Ideen in den letzten Jahren gehabt. Was stimmt mit euch nicht? Also das erfolgt da bei mir irgendwie so. Aber klar, vielleicht hilft es auch, was die Grenzen zuzumachen und ich verrenne mich hier in so einer Hoffnung und in so einem Naiven, dass man denkt, ja, das muss doch irgendwie anders gehen, aber es geht gerade wirklich nicht anders. Fällt mir aber super schwer, mir das vorzustellen.
Und ich glaube auch, dass es geht. Ich glaube halt, meine Erklärung ist, dass es nicht schnell genug geht. Also ich glaube einfach, dass egal, was du jetzt planst, also ich glaube, Budgets hatten wir jetzt, also ich glaube, der Haushalt ist gerade erst durch oder ist immer noch nicht so richtig durch. Also ich glaube, jetzt einfach nur so aus der Perspektive von, okay, Zeitachse, wie schnell kann man denn, ne, alles, was du beschrieben hast, Budgets erhöhen, vielleicht auch Leute einstellen, die halt dann auch patrouillieren, also keine Ahnung wo, aber also ich glaube, das alles ist halt immer so, du machst es, du entscheidest es heute zu tun, was aber sowieso schon nicht heute entschieden wird, sondern eher in ein paar Wochen vielleicht, und bis es dann tatsächlich an den Punkt kommt, wo du sagst, okay, und jetzt greift es. Ich glaube, das ist alles so Dinge, die einfach zu lange Versatz haben. Und ich glaube tatsächlich, dass das Kalkül dann ist scheiße, das wird nicht schnell genug einen Effekt zeigen, bis zur nächsten Wahl entsprechend lieber Kalkül AfD verhindern, Anführungszeichen, indem man sagt, wir nehmen selber diese Position ein. Und ich glaube, dass das tatsächlich das politische Kalkül ist. Aber anders kann ich es mir nicht erklären.
Ja, spannend. Wir können da weggehen, aber es bleibt für mich wirklich so, dass man dadurch die AfD irgendwie nur stärkt. Also in meiner Welt macht das so Sinn, also aus AfD-Sicht. Wenn ich jetzt die AfD wäre, würde ich mich so freuen und würde denken, ja, Geil. Ich habe so gute Argumente für mich jetzt in den nächsten ganzen im Wahlperioden, weil vorher immer der Tenor war, wir kooperieren nicht mit denen, wir koalieren nicht mit denen, die sind völlig irre, rechtsradikal, alles Mögliche wurden die geframed und wurde auch eben ne, vom Fassschutz und so weiter und so fort. Und jetzt auf einmal sagen wir, ja, aber wir machen trotzdem das, was sie wollen. Natürlich sagen wir das nicht so explizit, aber das können die natürlich super für sich nutzen.
Ja, das Ding ist, ich glaube, dass, da muss man halt, ich glaube, das ist das, was was halt schwierig im Kopf zu halten ist, so als Gedankengang ist zu sagen, nur weil jetzt, weiß ich nicht, Migrationspolitik halt durch Grenzkontrollen oder Grenzschließungen in die Richtung jetzt hoffentlich temporär eingelenkt wird, ist das ein de facto Zugeständnis an die AfD und das gesamte politische Spektrum, was die quasi abbilden und alle Maßnahmen, die jetzt quasi als Teilprogramm irgendwie vorschlagen. Mhm. Also ich glaube, das eine ist nicht gleich das andere.
Und ich glaube, das darf man nicht einen Topf.
Genau, und also, ich glaube, das ist das, was quasi in, wie soll ich sagen, das passiert uns jetzt nicht, aber wenn du jetzt sagst, du nimmst zwei Leute, die über dieses Thema diskutieren, dann ist, glaube ich, das, was man halt versuchen muss, in seinem Kopf zu vermeiden, ist zu sagen, ah, wenn jetzt mein, weiß ich nicht, mein Freund jetzt sagt, ich finde Grenzschließung gut für den aktuellen Stand und kann das mit irgendwas begründen, heißt es nicht automatisch, dass diese Person der AfD verfallen ist und so weiter. Ich glaube aber, das ist das, was halt, was glaube ich auch so ein bisschen die Sorge der Menschen ist, ist nach dem Worte, oh, wenn jetzt jemand sagt, ah, man sollte das Thema aber anpacken, ist automatisch diese Person verloren. Mhm. Und ich glaube, das ist halt so schwer im Kopf zu trennen zwischen einer Maßnahme und einer politischen Strömung.
Ja. Naja, ich habe trotzdem das Gefühl, es geht eher um dieses, wie die AfD das für sich inszenieren wird sozusagen, dass ich jetzt gar nicht den Menschen das so unterstelle, dass
klar,
die Menschen jetzt da irgendwie dumm sind, sondern diese 30%, die jetzt gerade die AfD gewählt haben sozusagen im Osten, für die ist es ja dann quasi wie ein Feiertag, weil die sich ja bestätigt fühlen in dem, was sie quasi tun. Ich glaube jetzt nicht, dass, ich glaube, dieses Kontroverse ist, glaube ich, nicht Migrationspolitik generell anzupacken sozusagen. Ich glaube, das Kontroverse ist die Mittel immer, sind immer die Mittel, wie die umgesetzt werden. Und darüber kommen Leute halt ins Streiten und das ist ja irgendwie ganz normal, ist ja bei allen, also ist ja auch wie wenn, keine Ahnung, wenn es um Steuererhöhungen geht, ne? Welches Mittel nehmen wir, um den Staatshaushalt zu retten, nehmen wir die Steuer, wie auch immer. So, ne, es ist halt das, worüber Leute streiten und das ist ja vollkommen fein. Darum geht es ja auch irgendwie in politischen Diskursen so. Ich glaube, mir ging es jetzt gerade wirklich nur um diesen Aspekt des, ich halte es für naiv von den Parteien, wenn das ihr Ziel ist, sozusagen, wir wollen die AfD schwächen und wir wollen die AfD verhindern, indem wir jetzt die Grenzen schließen und damit sozusagen, also nach außen hin, das machen, was sie wollen. Auch wenn sie das natürlich nicht sagen, die sagen ja nicht und das natürlich auch nicht so meinen wahrscheinlich, aber das wird die AfD sich zunutze machen und die Menschen, die sie eh schon quasi in ihren Fängen so ein bisschen hat, die werden, ja, davon profitieren so ein bisschen. Das ist meine Sorge. Ja. Aber
Ich glaube, dass tatsächlich nichts tun der Garant ist, so nach dem Motto, dann hast du safe verloren und irgendwas tut, ist so ein bisschen der letzte Strohhalm, an dem man sich klammert. Spannend fand ich ja wiederum, dass, ich weiß nicht, in welchen der beiden Bundesländer, da hatte die CDU relativ hohe, ich glaube mit 30% oder so.
Ja, war 30, 31 war doch, das eine, ich glaube Sachsen, ich glaube Thüringen war verloren und Sachsen war, glaube ich, okay.
Und das ist wiederum, ich glaube, das ist so eine, wahrscheinlich eine Lesart zu sagen, ja gut, wenn man entsprechend zum Teil, also ich glaube, die These, die dahinter steckt, und ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendwie realistisch ist, zu sagen, naja, wenn man jetzt die AfD nimmt als Gesamtes und sagt, es gibt Menschen, die sagen, ich will nicht die AfD wählen, aber dieser eine Block, meinetwegen Migrationspolitik, ist mir so wichtig, wenn ich den woanders hätte, zum Beispiel als CDU, dann wäre die CDU die perfekte Partei für mich und so weiter. Und ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen das Kalkül zu sagen, man schneidet sich so ein bisschen was raus, weil es einfach, wie sagt man, zu groß ist, um es zu ignorieren. Anscheinend ist da irgendein Nerv getroffen worden, egal ob in welchem Bereich jetzt. Und das ist halt das, was, wie soll ich sagen, das ist jetzt etwas, was halt so schwer zu erklären ist. Wieso gibt es so viele Menschen, die dann sagen, eigentlich ein No-Go, aber ich mach's trotzdem.
Vielleicht um von da so ein bisschen nochmal wegzukommen, nur um nochmal kurz im ähnlichen Bereich zu bleiben, weil was ich mir da so ein bisschen für wünschen würde, wenn ich jetzt einen Wunsch formulieren könnte, ist, jetzt ohne das Riesenthema aufzumachen, können wir auch nichts ummachen, aber mit dem TV-Duell da mit Harris und Trump fand ich ganz spannend, dass ich das Gefühl habe, da haben jetzt rein politisch sozusagen auf politisch-strategischer Ebene haben die Demokraten irgendwie einen Weg gefunden, wie sie clever oder wirkungsvoll mit sozusagen diesen Forderungen oder den, also diesen radikalen, jetzt wollen wir was ändern, Forderungen sozusagen, die teilweise dann eben auch ein bisschen absurd wirken, umgehen. Dieses, wir lächeln das im Zweifel weg, wir ignorieren das und wir gehen nicht drauf ein. Ich halte das für sinnvoll gegenüber Populismus, habe ich das Gefühl, habe ich in den letzten Monaten beobachtet, weil dieses Ganze, wir holen die AfD an den gleichen Tisch, wir setzen die in Talkshows, lassen die ihre Sachen erzählen, haben wir festgestellt, wirkt nur, dass sie halt irgendwelche etablierten Parteien vor ihre Grenzen stoßen, weil man gar nicht argumentieren kann, weil das einfach so oft so Statements sind, die du jetzt nicht schnell widerlegen kannst sozusagen, sondern wo du halt irgendwie Zeit für brauchst und halt eben dieses Klassische, wo wir darüber gesprochen haben, einfache Antworten auf komplizierte Fragen halt liefern. Und wenn du diese einfachen Antworten einfach nicht immer wieder aufgreifst und sagst, warum können wir das nicht machen und so weiter und so fort, nicht daran abarbeitest, glaube ich, schwächst du diese Punkte. Ob das jetzt, wie gesagt, gut ist oder nicht, weil das können ja auch legitime Punkte sein, die du damit schwächst, ja, im Zweifel. Ja, so, ne? Ja. Aber habe ich das Gefühl, dass wir das gerade beobachten, dass dieses, angefangen mit diesem Framing von, das ist doch irgendwie weird und das ist doch irgendwie komisch und wir lachen über diese Sachen und J.D. Vance bumst couchen und eating cats and dogs und keine Ahnung, habe ich das Gefühl, dass diese Schlammschlacht, die wir im Podcast ab und zu mal nicht gefordert haben, aber wo man gesagt hat, man würde sich, also irgendwie muss man sich scheinbar auf das ähnliche Niveau begeben, um da irgendwie mitzumischen, habe ich das Gefühl, ist jetzt diese Strategie gefunden worden gegen Populismus in irgendeiner Form, zu sagen, wir lassen uns da jetzt nicht immer so vor den Karren spannen und sagen, okay, wir müssen uns damit beschäftigen und wir müssen das machen und die Leute wollen das ja, sondern sagen, nee, die Mehrheit der Leute sind immer noch 70%, auch im Osten, die nicht die AfD gewählt haben und wir wollen uns mehr auf die konzentrieren, bevor wir uns die ganze Zeit darauf konzentrieren, wie können wir 3% AfD-Wähler in unsere Partei holen und machen jetzt für die sozusagen so ein Signal und vertreiben damit im Zweifel noch andere und vergraulen die. Dafür sollten wir lieber sagen, ja, labert einfach eure Scheiße und wir versuchen, sinnvolle Lösungen zu entwickeln, auch wenn es nicht so cool klingt und auch wenn wir es nicht machen können, ist das vielleicht der Weg. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung, ob das passieren wird, I don't know, aber zumindest an der Reaktion in dem TV-Duell zumindest, ne, war es ja irgendwie bei Trump so, dass man schon gemerkt hat, dass dann da eben auch nicht mehr so viel kam, so dass es dann irgendwie so ein bisschen schwierig war, dass er dann auch so ein bisschen getriggert war, ob es jetzt gut oder schlecht war, keine Ahnung, aber man hat das Gefühl, dass das zumindest eine Strategie ist, die da jetzt wirkt gegen jemand, der vorher Biden in Grund und Boden im TV-Duell quasi gesprochen hat und wo alle gesagt haben, ja, Biden hat das sowas von verloren. Und jetzt war es ja eher so, dass man gesagt hat, oder dass der Tenor so ein bisschen war, ja, Trump hat sich einfach provozieren lassen, Trump war nicht clever, als sie gesagt hat, ja, geht mal zu den Rallies von ihm, die Leute gehen früher, das ist total langweilig, es geht nur um ihn, es dreht sich nur um ihn und so weiter und so fort. Und mit den Fact-Checks, mit diesem, ja, der eating cats and dogs, sorry, Mr. Trump, wir haben gerade mit dem Senator, mit dem Bürgermeister gesprochen, da isst niemand seine Katzen und Hunde. So, dass du dann sehr schnell sowas entzauberst, wo sonst sowas so dastehen würde und die Leute sagen so, ja, aber er hat doch Punkte gesagt. Ist jetzt so, ja, aber die haben kein Gewicht mehr, obwohl sie vorher so viel Gewicht hatten. Das war so ein bisschen meine Beobachtung irgendwie.
Ich muss sagen, ich habe dadurch, dass wir in Kroatien waren, habe ich das null mitbekommen. Ja.
Aber das Meme hast du mitbekommen.
Welches genau?
Mit Eating Cats and Dogs? Nicht?
Ich hab das am Rande mitbekommen. Ich hab nicht geschnallt, was ja, der Kontext davon war.
Es ging irgendwie um Springfield, eine Stadt. Und dass er gesagt hat, da sind so viele Migranten und so viele Ausländer, die sind so arm, die essen schon die Hunde und Katzen von den guten amerikanischen Bürgern. Na, und so. Okay. Und dann, also, ne, um halt so diesen, die Flüchtlingswelle ist so groß, die, ne, machen alles kaputt, die essen unsere Haustiere, dieses Bild aufzuzeigen, haben dann die News-Anchor haben halt dann gesagt, ja, niemand, es gibt keinen reporteten Fall, wo das irgendwie so ist. Und dadurch wird halt sehr, und weil das so live passiert ist, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass ich das sinnvoll finde, wenn sowas live passiert und nicht nachher irgendein Pressestatement kommt, übrigens, niemand isst da irgendwelche Hunde und Katzen, entzaubert das ganz viel, weil du dann gleichzeitig immer denkst, aber was ist da noch Bullshit, was er gerade so erzählt quasi? Und das ist irgendwie ganz, ganz spannend, finde ich.
Spannend, ja. Ich glaube, du hast was ganz Wichtiges gesagt, gerade eben, als du meintest, vielleicht sollte man aufhören, sich immer auf die Gegenseite zu fokussieren und einfach mal drauf zu fokussieren, was Menschen tatsächlich wollen. Und ich glaube, das ist auch das, was oft so in dieser Grundsatzdebatte, egal ob es jetzt USA oder Deutschland ist, ne, oder europaweit, ist oft einfach das Gespräch ist zwischen, naja, was wollen wir verhindern? Also wen wollen wir verhindern als Partei und so weiter? statt zu sagen, was wollen wir eigentlich verändern, was wollen wir eigentlich schaffen. Und das ist was auf jeden Fall frischen Wind oder ich glaube, was viele Leute einfach begrüßen würden als, wow, endlich reden wir mal über, weiß ich nicht, Themen, die nicht pauschal irgendwie direkt, ja, aber damit bist du links, rechts, Trump, und ich, Biden, wie auch immer, sondern hey, wir reden jetzt einfach mal über die Sache an sich. Aber ich glaube, auch dass das sehr, sehr schwierig zu fordern ist.
Aber ja. Guck dir mal so eine kleine Zusammenfassung von dem TV-Duell an, weil das hat, finde ich, Harris ganz clever gemacht, ob es jetzt, wie gesagt, einfach nur Strategie war oder ob es auch wirklich so ist. Aber sie hat immer sehr deutlich gesagt so, wir wollen doch einfach dieses Chaos nicht mehr, das wir gerade haben, sondern wir wollen doch jetzt mal weiterblättern, also wie turn the pages und einfach gemeinsam, egal ob Republikaner oder Demokrat, braucht ihr einen Präsidenten, der nicht das die ganze Zeit gegeneinander ausspielt und sagt, ihr seid so und ihr seid so, sondern mit mir habt ihr jemanden, der eben auf alle zugeht und euch beiden zuhört sozusagen. Also weil auch dann Trump so gesagt hat, so, ja, sie wird alle eure Waffen verbieten, wenn ihr sie wählt, sie ist Marxist, sie wird einfach ganz viel, keine Ahnung was. Und sie ist so, Tim Walz und ich sind beide Gun-Owner, wir machen das gerne und wir sind irgendwie, das ist cool und so. Also sie hat immer sehr diese republikanischen Punkte, wo die Leute dann im Zweifel so Angst haben, dass sie das eben so anders sieht, hat sie gesagt so, ja, nee, das ist gar nicht meine Absicht so. Wir wollen das und das und das machen. Und das war in diesem Duell sehr, wie ich finde, clever. Ob das natürlich nachher alles so umgesetzt wird und bla bla bla, ne, kann ich nicht beurteilen. So, ne, aber ich finde, sie hat da ein gutes Musterbeispiel geliefert für, wie kannst du so eine Diskussion mit jemandem gewinnen, der eigentlich ein relativ starker Gegner in solchen Diskussionen ist, weil er einfach so wild um sich schlägt, sozusagen, mit Punkten und mit Dingen und so weiter und so fort, dass es nachher so ein bisschen egaler war, was er überhaupt gesagt hat, aber irgendwie hat er dann, stand er immer besser da als die anderen und man war so, aber warum eigentlich im Treffen? Und im Nachhinein wurde analysiert und dann wurde raus, ja, okay, es war auch viel Bullshit dabei, aber dann war die Debatte schon gewonnen im Zweifel und das fand ich irgendwie ganz, ganz clever.
Ja. Bin gespannt, es war ja so von der Wahrnehmung her, war relativ, also als das Attentat war ja okay, Trump hat gewonnen, gefühlt. Und mittlerweile, dann war es, stand ja relativ weit irgendwie vorne, dann war es mal kurz knapp, dann war er wieder vorne und jetzt klingt es so nach deiner knapp. Beschreibung, als wäre es wieder ein offenes Rennen tatsächlich.
Ich glaube, gerade ist nach den Umfragen knapp Harris vorne, aber die Demokraten sind, glaube ich, ist auch Teil ihrer Wahlstrategie, eben deutlich immer zu sagen, ey, es ist fucking knapp, so, also geht halt wählen. Ja. So, es ist nicht so nach dem Motto, hey, wir haben gewonnen und alles ist cool. So, keine Ahnung. Ja, und Trump ist auch einfach nicht clever, wenn er sich halt wirklich da mit den Taylor Swift-Fans irgendwie sich anlegt, total dämlich. Also, wenn du denkst so, ja, dann lass sie das doch schreiben, aber so machst du ja nur, also nichts, also das ist das, was ich meinte am Anfang mit diesem, es ist strategisch einfach dann irgendwie auch nicht mehr clever, so glaube ich, weil du dann eher Leute noch verprellst und ja, I don't know.
Außer es gibt so viele Anti-Swifties, dass es wiederum mega gut kommt.
Vielleicht.
Was mir nicht vorstellen kann bei Taylor Swift, gefühlt ist jeder Mensch ein Swiftie tief im Innern.
Vielleicht. Aber erzähl noch ein bisschen von Kroatien, wenn du magst. Wir haben jetzt gerade so dieses, eigentlich hast du schon angefangen und hast von Coon Rafting und so ein bisschen berichtet. Jetzt sind wir nur in Anführungszeichen in diesen harten, ernsten Politik-Talk so ein bisschen rein. Aber was du raften?
Yes, ich überlege gerade, was hier alles, was Kroatien war an sich, war ganz cool, aber ich komme wieder zu dem Punkt zu sagen, das Coolste war tatsächlich einfach diese Gespräche mit den Leuten zu haben, unabhängig jetzt, ob es jetzt reine Politikthemen waren oder einfach nur so irgendwie persönlich so mal die Leute kennenzulernen. Ich bin so jemand, wenn ich so zurückblicke, wir waren irgendwann mal in Bulgarien, so, dann hat man gesehen, wie das aussieht vom Flughafen bis zum Hotel und dann weiß man, wie die Hotelanlage aussieht und Altstädte sehen auch immer ziemlich gefühlt ähnlich aus und deswegen so rein vom Land her oder von der Landschaft her, es war schön, aber genauso schön wie blank, setzt irgendein anderes Land da rein und was halt cool war Raften, das hat Spaß gemacht, was halt nicht nur es war nicht so läppisch, es war nicht nur, hey, wir tuckern so ein bisschen am Fluss, waren so mit ganz coolen Stromschnellen und immer so ein 360 zwischendurch mit dem Boot gemacht und so. Und an einer Stelle mussten wir auch quasi raus und durch so eine Höhle quasi uns durchkämpfen. Da war so eine Mischung aus Klettern und durch so Eiswasser schwimmen. Das war eigentlich ganz cool. Dann so von so einer Klippe springen und so Sachen. Es war so ein bisschen
mehr Adventurous
nur als nur Rap. Die unterste Kategorie, sondern die darüber. Mhm. Das war ganz cool. Ich glaube, das hat alle nochmal so ein bisschen wach gemacht. Wir alle hatten so ein bisschen Panik und Bock gleichzeitig. Und einfach diese Kombination aus, man macht so vormittags so ein bisschen Arbeit, war auch so ein YouTuber da, der hat so ein bisschen erzählt von seinem YouTube-Lifestyle. Das war auch ganz cool, so als kleines Special-Event. Und einfach dieser Mix aus, hey, wir gehen vormittags irgendwie zusammen zu diesem Event, hören uns YouTuber an, dann gehen wir irgendwie nachmittags ein bisschen an den Strand und dann danach raften und danach irgendwie Abendessen zusammen. Und das so mal so 3-4 Tage so ganz kompakt, war einfach cool, hat Spaß gemacht. Viele Leute habe ich zum ersten Mal gesehen, also klar übers Internet schon häufiger, aber dann halt in Persona, das ist immer wieder das Lustigste, was du haben kannst, ist, du triffst eine Person und du hast sich massiv verschätzt bei der Größe. Entweder ist jemand so ultra klein oder ultra groß, aber es gibt irgendwie nichts in der Mitte. Das ist so der Klassiker. Ja.
Geil. Aber wenn du noch gute Kontakte brauchst, ich habe hier eben im Fahrstuhl, kennst du die Streamerin Phoebe? Die ist jetzt gerade auch in den ganzen Twitch-Werbungen und so, ist eine Gaming-Streamerin und so, riesengroß gerade. Wohnt anscheinend hier im 2. Stock, wenn du Kontakte brauchst.
Aber dadurch, dass du dich hier ja die traust, die anzusprechen,
eben,
die
natürlich. Ich stand einfach so in der Ecke und war so.
Ja, gerne, aber ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Wenn du dich nicht traust, ich nie da bin, dann werden wir niemals diese Person. Ja, aber ich fand's, war ganz cool, mal so, einfach mal so ein bisschen aus erster Hand zu erfahren, wie es ist, in der jetzigen Zeit einen YouTube-Channel groß zu machen und so weiter. Das war ganz nett.
Und eben nicht als YouTube-Video verpackt, wo du weißt, du willst Klicks und keine Ahnung was machen, sondern genau. Einfach mal, wo man denkt, okay,
hey, wir haben dich bezahlt und dich nach Kroatien geflogen, damit du jetzt einfach mal irgendwas erzählst. Ob es war es oder nicht, spielt keine Rolle. Hauptsache unterhaltsam. Ja, das war cool.
Ja, nice. Wollen wir noch ein bisschen oder sollen wir die anderen Punkte nächste Woche packen, wie du willst?
Was war noch auf der Liste?
Wir haben noch auf der Liste Linkin Park.
Oh ja, das können wir noch machen.
Können wir noch machen, ne? Und den Rest können wir nächste Woche machen. Also weil hier ist Stefan Raab Comeback, hast du wahrscheinlich nicht viel von mitbekommen.
Ich habe den Kampf so ein bisschen am Ende gesehen und dachte mir so, Rentner kämpft ein bisschen, ist okay.
Ja, können wir ganz kurz drüber sprechen, weil ich habe, warum auch immer, ich habe es völlig vergessen, es war mir auch völlig egal. Ich habe diese ganzen Snippets und so nicht gesehen, so bei Social Media und so quasi. Aber dann letzte Woche waren so diese ganzen Podcasts, so hier Baywatch Berlin, Fest und Flausch, diese ganzen Medienmenschen-Podcasts so ein bisschen, waren halt voll damit, dass ich dann so dachte, fuck, jetzt will ich es doch wissen, irgendwie so ein bisschen, wie es ist. Weil ich dann, genau, einfach das war erstmal so, ich wollte doch wissen, wie es irgendwie so läuft. Mhm. Und dann war von dieser 3-Stunden-Sendung, waren die ersten 2 Stunden so todeslangweilig. Es war einfach katastrophal, weil es ja auch immer so hieß, junge Zielgruppe mal wieder erreichen und ne, jetzt vielleicht irgendwie gucken, wie man das irgendwie für neue Leute attraktiv machen kann. Ja, es war so langweilig. Es war quasi, also witzig war, es war halt so ein Recap, es war halt wie so eine, als wäre er gestorben, so ein Stefan Raab Best of Recap, so immer so ein Spieler und dann wurde gesagt, ach guck mal, wie witzig die Knöpfe waren, ach, erinnerst du dich noch da dran und so. Ja, also, was halt ganz witzig war, wenn du zwischendurch dachtest, das habe ich früher live gesehen, so. Aber es war wirklich todeslangweilig, also das Pacing war katastrophal. Also
war das jetzt die Show oder war das nur so ein Preview auf
die? Nee, es war die Show. Also die Show ging um 20:15 Uhr los.
Okay.
Und halt bis 23:30 Uhr oder so quasi, ne? Und so, wo man ja denkt mittlerweile so, man kennt das so von Schlag den Raab früher, aber auch, oder von jetzt hier Joko gegen Klaas und so, man kann ja so eine Sendung auch irgendwie mitreißend machen und du kannst, also ich dachte schon, okay. Und wie gesagt, mit der Prämisse mit, er kommt ja wieder, um neue Zielgruppen einzunehmen sozusagen, dachte ich, okay, was haben die für fancy Instagrammable-Formate jetzt gedacht und so? Ja, absolut gar nichts. Es war wirklich so, es war Galileo Big Picture Stefan Raab am Anfang, so wirklich. Es war wirklich so, ein Spieler,
aber ist das jetzt alte Freunde dauerhaft darüber. Seine Show?
Nee. Deswegen, da komme ich gleich zu. Das war wirklich nur diese Vorbereitung für den Kampf. Dann waren diese Einläufe, das war spektakulär inszeniert, aber ja, juckt jetzt auch keinen so richtig. Dann der Boxkampf, wo ich auch so dachte, ui, da kämpfen einfach Rentner. Ich will, also erstens Rentner und dann auch noch Mann gegen eine Frau und irgendwie vermöbeln die sich da und sie hat irgendwie so viel blaue Flecken im Gesicht und macht trotzdem besser als er, aber er ist auch fast K.O. und I don't know, irgendwie fand ich das unangenehm, das zu sehen. Danach kam das Coole eigentlich. Danach kam die Pressekonferenz, wo aber auch, also das Internet ist sich sehr einig, dass es auch scheiße war, aber ich fand das ganz cool, muss ich sagen. Weil das für mich so ein bisschen dieses wie früher Gefühl hatte, wie bei TV Total so ein bisschen, wo man das Gefühl hatte, er macht irgendwie so ein bisschen, was er will, ist irgendwie einigermaßen sympathisch so. Und es ist alles so ein bisschen, frei und man hat so das Gefühl, er ist zwar jetzt irgendwie so ein RTL-Knecht, also das war schon sehr viel dieses Produktplatzieren, okay, RTL hat mich jetzt gekauft, ah, wir sind für 5 Jahre zusammen, RTL, RTL, RTL.
Ja, ja,
aber vor
ja.
allem RTL Plus, RTL Plus, RTL Plus, kauft alle den Streaming-Anbieter, RTL Plus, weil RTL und RTL Plus sind anscheinend unterschiedliche Sachen, so wie Kreissparkassen, aber hey, RTL Plus. So, und dann waren irgendwie auch die Chefin von RTL Plus da und so, man hat schon das Gefühl, die sind so buddymäßig, aber man hat schon gemerkt, die haben sich jetzt beide irgendwie vorgenommen, sie werden sich gegenseitig viel Geld in den Arsch blasen und dadurch jetzt 5 Jahre lang gut zusammenarbeiten irgendwie. Und das ist ja fein so. Aber gleichzeitig war, genau, also auf der einen Seite war dieses, hey, witzig, ist so ein bisschen wie früher, er macht so ein bisschen Gags, die drüber sind, ist irgendwie so ein bisschen arrogant, ist aber auch irgendwie ganz witzig und so. Das war irgendwie so ein bisschen dieses jugendliche Feeling, das man von früher mal so hatte. Das hat so einen erinnert, fand ich ganz süß. Aber gleichzeitig war es dann eben dieses super vermarktete, überall Werbung, so viel Werbung. Es war auch der Clark-Ring und Clark-Boxkampf.
Ja, ja.
So viel Werbung auch dazwischen geschaltet und alles war so überladen mit Werbung, dass man dachte, ah, crazy, jetzt hast du hier schon diesen bezahlten RTL-Plus-Anbieter und trotzdem, und das dachte ich, ist irgendwie ein crazy Konzept. Und dann haben die halt die Show vorgestellt, die Show gepitcht und die klingt ehrlicherweise more of the same. Das ist irgendwie, du kriegst nicht die Millionen oder so, läuft mittwochs abends 20:10 Uhr. Und im Prinzip gibt es da Kandidaten, die 1 Million gewinnen können. Aber nur, wenn sie,
Raab früher.
Ja, aber es ist, glaube ich, nicht nur gegen Raab. Es wird manche Sachen gegen Raab, manche wird Quiz sein und so. Also es klingt halt wirklich so ein bisschen wie so eine Schlag den Raab in irgendwie Wacker.
Ja,
Punkt. Und das kommt jetzt einmal die Woche, mittwochs abends um 20:10 Uhr. Und dafür soll man, aber auch nur bei RTL Plus quasi, also nicht im Free-TV, sondern alles nur gestreamt sozusagen. Ja, also von RTL, glaube ich, clever. Ein cleverer Versuch, je nachdem, wie teuer er war, zu sagen, ich kann mir vorstellen, dass er halt mega viel Freiheiten da kriegt, deswegen gar nicht so super teuer ist, weil der hat wahrscheinlich 100 Mal ausgesorgt, der braucht jetzt nicht viel Geld. Wenn die dem jetzt sagen, ey, du kannst hier 5 Jahre bei uns machen, was du willst, wenn du Bock hast, tupp dich hier aus, wird der wahrscheinlich für relativ wenig Geld, könnte ich mir vorstellen, aber für viel Budget für die Shows wahrscheinlich gesagt haben, ja, dann komme ich, könnte ich mir vorstellen.
Hm.
Und das ist das Ausgespielte. Also das Coole waren die 10% Kindheit, die man da gesehen hat quasi.
Ja,
und die 90% waren Langeweile und Übervermarktung sozusagen. Und das war, deswegen war es ja, so wie es halt war.
Ich habe so das Gefühl, das wird kein guter Deal für RTL.
Also je nachdem, wie teuer er halt war, glaube ich auch nicht.
Ich glaube insgesamt einfach nicht. Ich glaube, kennst du das, wenn du versuchst, so auf Krampf irgendwas Altes nochmal irgendwie funktionieren zu lassen? Irgendwie als ich ihn gesehen habe, dachte ich mir so, ja, cooler Typ, voll sympathisch, als wie hieß die, Regina irgendwas, ne? Ja, zu ihr meinte, wo sie sagte, das war unser letzter Kampf, oder sagt er, hat wohl jemand mal ausgesorgt. Das ist cool, also der kann das halt, aber extra ein RTL-Plus-Abo für so ein bisschen Raab, boah, ich weiß nicht.
Wenn ich doch das alles auch im Internet kriege, bei YouTube und so, in anderen, dann halt nicht mit Raab, aber mit anderen, aber gerade die neuen Leute, die sie erschließen wollen, die machen sich ja kein RTL-Plus-Abo, wenn sie weiß ich nicht, Beat Trimax at Home irgendwie auf YouTube gucken können. Ob es das Format gibt, I don't know. Aber wenn die Papa Platte gucken wollen, dann gucken die Papa Platte. Und also Raab zieht, glaube ich, also nicht die jungen Leute, weil die haben ihre anderen Vorbilder, ihre anderen Influencer quasi. Ja, ja. Der zieht ja dann im Zweifel Leute wie uns. Aber selbst, also ich habe mir das Ganze angeguckt und dachte mir, auf gar keinen Fall gucke ich mir das an. Weil es einfach, es war nett, ihn zu sehen, aber alles andere war so drüber und so langweilig und so auf keinen Fall RTL Plus dafür. Dass man sich denkt, ja, wenn er selbst uns nicht kriegt, wen soll er dann kriegen? Und dann wird das, glaube ich, nichts.
Ich habe auch kein gutes Gefühl. Irgendwie. Es gibt nur ein Comeback, was dieses Jahr richtig knallt.
Absolut. Und ich hatte so Sorge, Mann, als ich dir das geschickt habe und du erstmal wieder so warst, so, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, oder wir irgendwie so gesprochen haben und dann so, und ich so gesagt habe, ich habe im Auto gerade geweint. Und du dann eine Stunde später kam von dir, okay, jetzt finde ich es auch gut. Oh, das hat mich so glücklich gemacht.
Ja, also ich habe erst das Lied gehört, also die Studioversion hier auf Apfelmusik und dachte mir so, ja, also klingt irgendwie so ganz solide, normal, Linkin Park. So. Und irgendwie habe ich mir gar nicht so viel dabei gedacht. Dachte so, ja, okay. Und dann später, ich glaube am selben Tag oder am Tag danach, ich weiß gar nicht mehr genau, habe ich halt entdeckt, es gab so diesen Livestream auf YouTube.
Diese Stunde, 7 Minuten Konzert.
Ja, genau. Da dachte ich mir so, ja, okay, ich höre mir das mal an, weil das wird ja ein bisschen, soll ich sagen, ein bisschen spannender, weil es halt eben live ist und immer nochmal irgendwie anders zu gucken. Und dann habe ich mir danach noch irgendwie eine Stunde Interview hier reingezogen. Mhm. Und dann, also beim Live-Konzert war ich schon überzeugt. Und dann nach dem Interview habe ich gesagt, okay, das ist für gut befunden. Ich kann es kaum erwarten, bis das Album rauskommt. Das wird geil. Aber es hat, ich habe diesen Moment gebraucht, so dieses, ich glaube, das war das Intro, wo noch so mal so die alten Linkin Park Songs zusammengemischt wurden. Und dann quasi die Art und Weise, wie die das Konzert announced haben. Und wie sie, wie die dann irgendwie reinkamen, so in der Mitte vom Song. Mhm. Und dann hat auch die anderen Songs, wo ich dann gemerkt habe, so, jo, das ist schon richtig gut. Schon, schon ziemlich geil. Und ich war auch sofort danach, weil ich dachte mir so, okay, das ist also ich glaube, ich fand es halt mega geil, weil ich mir gedacht habe, Alter, was für Cojones muss man haben. Junge.
Ja.
Und das auf so eine Art und Weise zu machen, wo du so merkst, okay, nicht nur, also wurde delivered, also nicht nur war es halt einfach ein geiles Konzert, sondern einfach auch in dem Moment einfach zu sagen, okay, ich nehme das jetzt an, die Herausforderung, und ich weiß, alle werden mich vergleichen und ich weiß, ich kann nur verlieren, aber ich mache es trotzdem und ich mache das mit so viel Achtung, Respekt und irgendwie auch so, so, ich hatte jede Sekunde das Gefühl, das ist so, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ich hatte das Gefühl, die macht das auf eine Art und Weise, dass man sagt, okay, das ist jetzt nicht irgendwie läppsch. Für die Band oder für Chester oder für irgendwie die Fans, sondern es war so, du darfst, mach bitte weiter, es ist cool. So, und als das Gefühl dann durchkam, dachte ich mir so, okay, das finde ich geil, dann habe ich das Lied tot gehört. Ich glaube, es habe in den letzten paar Tagen habe ich es irgendwie 300.000 Mal gehört. Immer im Loop.
Ja. Ja. Ich habe dieses Konzert dann immer im Loop gehört beim Unterrichtsplan und so, da habe ich mir das Konzert einfach laufen lassen, ja.
Ja,
ich finde es also, auch krass. Also, genau, weil ich habe auch dieses, den Anfang des Lieds gehört, also vielleicht nochmal ganz kurz einzuordnen, Linkin Park ist zurück mit einer neuen Sängerin, so vielleicht, falls es nicht klar war. Habe den Anfang von mir gehört und da habe ich dir auch geschrieben, da dachte ich mir so, boah, die ersten Sekunden finde ich schon ein bisschen lame, wenn man nicht weiß, was danach kommt, denkt man so, ja. Jetzt kommt ja so ein, wie hießen die alten Alben von Linkin, die neuen Alben von Linkin Park hier, Minutes to Midnight und so, wo dann so Lieder drauf waren, wo man dachte so, ja, wäre jetzt nicht so spektakulär irgendwie. Und dann fand ich es einfach super krass, wie sie reinkam. So, und das hat mich einfach total weggeblasen und dann dachte ich so, ja, geil. Und dann bei dem Konzert, ne, fand ich auch einfach überragend, die ganzen alten Sachen zu hören und dann mit diesem, es ist irgendwie ähnlich, aber doch ein bisschen neu interpretiert sozusagen und aber in einer coolen, respektvollen Art und Weise, wie du auch sagst. Ich habe dann bei mir selber festgestellt, als ich dann so ein bisschen geguckt habe, was sagt das Internet so ein bisschen, ne, habe ich festgestellt, dass ich das damals gar nicht so, also dass ich immer selber, ich war immer ein größerer Mike Shinoda-Fan, witzigerweise. So, habe ich festgestellt, weil da ja ganz viele waren, also ich glaube, es gibt ganz viele, die sagen, hey, du machst das super, so wie wir gerade gesagt haben, so vertritt das Erbe, cool und so weiter und so fort. Aber ich glaube, es gibt einfach viele, die auch nicht der Band sozusagen verzeihen, dass sie mit dem gleichen Namen an den Start gehen. Das war, also unabhängig von der Person, dass sie einfach sagen, hey, hättet ihr einfach eine neue Band gemacht, wäre es irgendwie cool, so ist irgendwie blöd wegen Chester und keine Ahnung was und so. Ne? Und da habe ich gemerkt, das habe ich nicht. So, also ich habe das nie so gehabt und ich glaube, ich bin einfach kein Typ, für der so super verehrungsvoll für so jemanden ist. Ich weiß noch, wir haben damals mal gesprochen, das war, glaube ich, so einer der ersten Promi-Tode, die man so mitbekommen hat, wo man so dachte, ah, fuck, das ist dieses Kurt Cobainige, was für manche Leute damals so war, war das für uns vielleicht so ein bisschen, wo auf einmal so eine Generation zu Ende geht. Aber trotzdem war für mich dann immer klar, ja, ich mag halt irgendwie die Band und ich war nicht so dieses Vergöttern von ihm. Und das haben aber, glaube ich, ganz viele, wenn man das Internet so durchliest. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was man hört. Aber ich glaube, das unterliegt tatsächlich dem, dass sie es cool finden. Und das ist ja erstmal ein gutes Zeichen, weil dass diese Leute dabei sind, war klar. So, da musst du, glaube ich, mit rechnen. Und das andere, das habe ich jetzt bis zum Ende noch nicht hundertprozentig verstanden, dieser andere Kritikpunkt, ich habe mich da ein bisschen reingelesen mit, also sie ist Scientologin, so, und das ist natürlich erstmal nicht so geil im Zweifel, wenn Menschen irgendwie ein bisschen weirde Ansichten haben, wenn du jetzt sagst, ich will die auch verehren, so wie ich halt, ne, also wenn man jetzt sagt, ich kann nicht einfach nur Fan einer Band sein, sondern ich will das alles mit Haut und Haar lieben, was da passiert sozusagen, so gibt's ja Menschen, die halt so Hardcore-Fans sind, so, ne, scheinbar.
Ja.
So.
Durch das Problem war das Suchen nicht bei ihr.
Ja, vielleicht. So, und was, also, ich, ja, was man da liest, ist halt ganz viel dieses, ich bin enttäuscht von der Band, dass sie sich für sie entschieden haben, weil sie mit ihrer Scientology-Gruppe jemanden im Gericht gepressert hat, der ausgesagt hat gegen einen Child Abuser und suicidal Leute und sie selber halt schon mal sich hingestellt hat und gesagt hat so, ja, so Depression, Suizid ist halt irgendwie alles Schwachsinn und so, gibt's irgendwie nicht so richtig. Und das ist natürlich Wasser auf die Mühlen der Leute, die sagen, naja, der Typ, den du gerade quasi beerbst, ist genau Opfer davon geworden. Und das habe ich aber bis zum Ende jetzt für mich noch nicht ganz klären können, wie, sag ich mal, gestrickt aus verschiedenen Ereignissen sozusagen, das ist diese Storyline, oder ob die halt exakt sozusagen so passiert ist. Weil dann kann ich halt so ein bisschen nachvollziehen, wenn dann Leute sagen, ey, pass auf, ich finde die Band super und ich verstehe nicht, warum die Band sich für jemanden entscheiden kann und den so announced mit, du wirst in die Fußstapfen treten, wirst es gut machen, der sich so positioniert.
Ja.
Punkt. Das ist einfach das Einzige, wo ich dann verstehen kann, wenn Leute dann so ein bisschen sagen, ja, das ist irgendwie ein weirder Move. Wenn man das rein musikalisch betrachtet, finde ich das einen sehr cleveren und sehr guten Move und ich freue mich sehr. Und ich habe mir Chiara geguckt für Karten. Sonntag ist das Konzert in Hamburg.
Ja.
Leider ist es nicht machbar, wenn ich Montag in die Schule gehen will. Ja. Also es funktioniert einfach nicht. Ich habe sogar nach Flügen geguckt und so. Wir hatten so Bock, wir waren so hyped hier, dass wir Tickets uns besorgen. Aber es ist in keinem Szenario realistisch. Leider. Wenn es Samstag wäre, ich wäre so da gewesen. Also hätte ich gegen die Bots gewonnen im Ticketverkauf. Ich habe nur mitbekommen, dass der Ticket-Sale wohl absolute Katastrophe war. Also, dass die Leute einfach kein Ticket gekriegt haben, wie es halt immer bei so
Konzerten ist. Klar, klar. Ja, also, was mein Eindruck war, das fand ich richtig gut gemacht tatsächlich, auch in dem Interview, auch im Konzert.
Das Interview habe ich Musik gesehen, da kannst du vielleicht noch so zwei, drei Sachen gleich aus erzählen.
Achso, ja, klar. Das Interview, da ging es halt viel im Kern darum, so wie kam es überhaupt zustande? Also, wie war so die Phase nach dem Tod und wie haben verschiedene Bandmitglieder das so für sich jeweils verarbeitet und wie ist dieser Moment entstanden von, lass uns mal wieder über, also was machen wir jetzt eigentlich mit Linkin Park und die Beweggründe und spannend fand ich, dass Mike Schnauer gesagt hat, ja, was viele halt einfach auch nicht sehen, was für viele nicht offensichtlich ist, ist, dass hinter der Band halt ein Riesenapparat an Menschen steht, Existenzen, Jobs und so weiter. Ne? Also viele, die halt von Tag 1 die Band begleitet haben, auf Tourneen, die das Ganze gemanagt haben und so weiter und so fort. Und da meint er, das ist halt, dass da auch halt ein Pflichtbewusstsein auch gegenüber den Menschen war, zu sagen, hey, wir könnten halt auch wieder und dann könnten wir denen auch wieder halt das Leben zurückgeben, was die vielleicht auch mal hatten und jetzt temporär halt nicht.
Also, wenn wir uns ready dafür fühlen, so nach dem Motto, nicht, dass sie gepressured werden da drin, sondern so, dass sie sagen, ey, wir fühlen uns jetzt wieder ready genug dafür.
Ja, aber das war halt so ein Aspekt, und zu sagen, ja, gut, ne, es sind halt nicht nur, es bin nicht nur ich. Also, wenn ich mich jetzt schlecht fühle als Mike Schnauder, dann gibt es vielleicht andere, die sich anders fühlen. Und es war eigentlich irgendwie ganz cool erzählt von dieser Geschichte rund um, dass die sich irgendwann mal als Freunde einfach vermisst haben, dass sie gesagt haben, hey, lass uns einfach wieder abhängen. Und das ist eher so daraus entstanden, dass sie einfach zusammen gechillt haben und irgendwann mal halt irgendwie gesagt haben, hey, könnten wir uns das überhaupt vorstellen? Also die Frage überhaupt, also könnten wir uns das überhaupt vorstellen? Gar nicht, lass uns mal, sondern, und wie sich das so langsam so kleine Baby-Steps in eine Richtung entwickelt hat und wie dann überhaupt einfach, also wie die überhaupt zusammengekommen sind als Musiker, dass sie gesagt haben, den einen Typen,
ein Drummer,
den haben die zufällig getroffen, der aber auch eigentlich gar kein Drummer ist, sondern einfach echt Produzent und Gitarrist und der aber auch drummen kann, und dass die einfach coole Vibes hat und gesagt haben, hey, hättest du vielleicht Bock, einfach Schlagzeug zu spielen? Und irgendwann mal, und das halt irgendwie mit Emily, dass die einfach so einfach zusammen gespielt haben und irgendwann gemerkt haben, irgendwie hängen wir gerne miteinander ab und so. Und das hat so ein bisschen dieses Gefühl von damals gegeben, von wegen, wir kommen wieder gerne einfach zusammen als Freunde und reden über Gott und die Welt und machen Musik, und dass das halt einfach geklickt hat und funktioniert hat. Und ich hatte während dieses ganzen Interviews halt die ganze Zeit so den Eindruck, dass jeder kleine Schritt sehr mit Bedacht gewählt wurde.
Wäre komisch, wenn nicht, ja.
Und ich finde es dahingehend so ein bisschen, gerade von Maike, der das relativ, weiß ich nicht, glaubhaft rübergebracht hat, finde ich sehr schwierig, wenn das wirklich so schlimm wäre um ihre Person. Und ne, ich kenne den Kontext jetzt nicht und die ganzen Ereignisse nicht, aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass die Band, gerade Mr. Hahn, nicht? Der war halt super emotional.
Das war auch so cool, das zu sehen, als er dir vorgestellt wurde an den Keys. Ich war so,
Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die das, also, die wussten es ja, also, kann mich vorstellen, dass die nichts
eben
von all dem
das
gewusst
ist, was
haben. Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die gesagt haben, ja, aber es ist jetzt egal, wir wollen es jetzt unbedingt machen und
das
ist
voll der Hit, oder so.
Ja, die hatten ja auch, also, so wie es klang halt, das hätten die ganz viele Menschen gehabt, wo es funktioniert hätte können irgendwie. Mhm. Und ja, und ich glaube, also irgendwie, ja, kann sein, dass die irgendwie Scientologin ist, kann sein, dass die sich für irgendwen eingesetzt hat, aber ich glaube nicht, dass die so ein Mensch ist, der so die Antithese zu Chester und der alten Linkin Park-Generation irgendwie ist irgendwie kann. Also dafür fand ich die zu bedacht und zu smart, die Leute, wie die agiert haben und diese ganze Geschichte. Das heißt, dass alles erfunden ist und nie so, aber.
Ja, klar, aber.
Ich kaufe den das ab und daher.
Eben, man muss ja irgendeinen Storystrang einfach mitgehen. Ja. Ja, und wann gibt es ein Fort Minor Album? Wurde das gesagt?
Am 15. November kommt erstmal das neue Linkin Park Album.
Ja.
Und danach wahrscheinlich erstmal eine ganze Weile keine neuen Fort Minor Alben. Das ist meine Vermutung. Steile These, ich weiß aber.
Ja. Ach, schön. Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr. Ich bin gespannt auf das Album. Ich wäre, also das wäre wirklich ein sehr cooles Konzert gewesen. Ich wäre sehr gerne hingegangen. Ja. Mal gucken.
Was ich auch empfehlen kann, es gibt super viele Reaction-Videos, die sind alle für die Tonne.
Mhm.
Aber es gibt ein paar oder ganz wenige Reaction-Videos, beziehungsweise so von Leuten, die selber so Gesangstrainer und so sind.
Mhm.
Und das fand ich mega spannend, weil halt quasi dann das Konzert durchgeht teilweise und dann einfach sagen, hey, okay, warte mal, ich erkläre euch jetzt mal, was an dieser Stelle halt richtig krass ist.
Geil. Mhm.
Und warum das irgendwie cool gemacht ist. Und da waren so Sachen dabei, wie, dass die quasi für ihre Stimme teilweise die Songs angepasst haben. Das hörst du bei In The End und so. Die ersten paar Noten, die hätten
es auf einer anderen. Ja, ein bisschen anders, genau. Ja.
Ja, es ist so anders gepitcht irgendwie. Es ist so ein bisschen so leicht anders. Mhm. Und einfach so ein bisschen die Musiktheorie dazu quasi erklärt zu bekommen. Das fand ich halt mega cool, weil es dann nochmal zeigt, wie krass Chester war, wie krass die ist. Aber wie geil unterschiedlich die das auch einfach interpretieren und machen, sodass das gar nicht so, es ist nicht so, ah, Chester hat hier immer quasi seine Stimme quasi diesen Schrei quasi reingezogen. Das macht sie nicht, aber sie macht es woanders irgendwie auf ihre Art und deswegen klingt es so ähnlich, aber dann doch anders. Und das fand ich mega interessant, weil es halt so diesen ersten Eindruck auch bestätigt hat, von wegen, es ist nicht nur so Copy-Paste und ich versuche es möglichst perfekt nachzumachen, sondern es klingt super ähnlich, es klingt genauso wie Linkin Park. Aber es ist nicht genauso wie das In The End, sondern ein bisschen anders.
Ja, das bestätigt ja einfach den Eindruck, den man selber schon beim Hören so ein bisschen hatte.
Eben,
so, und ich habe bewusst diese ganzen Reactions irgendwie ausgelassen, weil ich immer dachte, macht's mir nicht kaputt, lasst mich alle in Ruhe, ihr Schweine. So ein bisschen,
deswegen sage ich, die meisten davon sind für den Arsch, aber so ein, zwei sind echt gut. Und da ist es auch so, dass die Leute jetzt auch sagen, boah, krass. Da haben die jemanden rausgeholt aus dem Keller, der ist einfach mega krass. So. Und nicht nur, das passt einfach ganz gut, sondern das ist so, oh, das ist auch irgendwie special. So. Nicht so wie Chester, aber anders. Anders special. Ja.
Fantastisch. Heute ist ein guter Tag.
Außer für Thierry Breton.
Folgentitel steht schon mal. So, jetzt wird gegessen und nebenbei wird das iOS 18 Update installiert und endlich keine Passwort-Manager-App mehr, also keine externe, keine Magnet-App mehr. Was ist noch? Es gibt noch irgendwas Cooles, wo ich mich drauf freue. Was war's noch? Was kann noch ersetzt werden? Irgendwas kann noch ersetzt werden.
Ich weiß nicht.
Wait. Passwort-Manager? Ah, hier Athletic, weil die die Sport-App, Fitness-App cooler werden soll.
Ja.
Ich bin gespannt. Mal gucken.
Ich auch. Okay, wir müssen auflegen. Tschüss.
Ciao.